Hallo und herzlich willkommen zu Folge 51 von Ready for Review, aufgenommen am 26. Juli 2023 nach einer viel zu langen kleinen Sommerpause. Und wie immer mit dabei die unfassbar erholte Sandra. Hallo Sandra.
Hallo Daniel.
War jetzt so schön, du hast jetzt gerade so schön gewunken und ich habe gedacht, ach, wir müssen es vielleicht irgendwo noch aufnehmen, ja.
Ja, strahlende Sandra, braun gebrannt.
Das nicht so genau.
Ach, siehst du nicht, warte mal.
Ja.
Kann ich nicht, ja, da kannst du am Samstag mal
Genau,
wieder.
ready for real life ist wieder.
Genau. Mit Familie.
Mit Family, genau. Das wird ein Spaß. Aber Sandra, wie geht's dir? Was hast du die letzten Wochen so getrieben?
Ja, mir geht's wunderbar. Ich war viel unterwegs und ich habe spontan auch meinen Urlaub verlängert, deswegen mussten wir unsere Aufnahme auch verschieben, aber ich glaube, es gibt schlimmere Gründe.
Das stimmt.
Ja, ich war beim neuen Kunden in Hamburg, hab Hallo gesagt. Dann Jara vom Stuttgart, erzähle ich gleich gerne dann. Und da beim Urlaub segeln. So, wir haben wir Friesland unsicher gemacht. Und ja, war ein paar Tage drangehangen und ja, und seit Sonntag wieder da.
Ja, sehr schön.
Ja, und dann, wie geht's dir denn?
Ja, ich habe jetzt quasi halbe Elternzeit hinter mir. Das ist, eben kam von Sandra so, ja, dann hast du total viel Zeit. Und ich so, nee, ich muss mich mit dem Kind beschäftigen. Ja, dann eine Stunde weniger. Ja. Es ist, ja, es ist ganz schön. Am Anfang muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen, dass ich so andere Aufgaben, sagen wir mal, so den Tag über habe. Aber es ist ganz gut und wir haben uns sogar den Wecker gestellt. Also wir stehen morgens extra früh auf, weil mit Kind es dauert alles ein bisschen länger. Also kannst für alles Mögliche eigentlich immer, ich rechne nur noch in Stunden. Ne? Kind fertig machen, okay, in einer Stunde sind wir ungefähr. Sind wir ungefähr so weit. Und ja, da haben wir uns jetzt angewöhnt, jeden Morgen stehen wir früh auf und dann gehen wir eine Runde spazieren. Meistens beim Bäcker vorbei, ja. Da habe ich schon meine Kilometer geschafft für den Tag. Ne? Apple, die Health-App ist total happy, dass ich meine Schrittanzahl, wer weiß wohin, getrieben habe. Und nee, das ist so ganz angenehm. Aber gefühlt komme ich zu gar nichts. Aber für den Podcast habe ich natürlich immer Zeit.
Ja, ich bin echt dankbar, dass du dann für Zeit für den Podcast hast.
Ja, also eigentlich muss ich bei meiner Frau bedanken, weil die das Kind gerade ins Bett bringt und ich dadurch
Okay.
jetzt Ruhe habe, aber ich höre kein Geschrei mehr, von daher scheint man zu schlafen und dann hoffe ich, das wird
Ja,
ein
dann.
ruhiger Abend.
Ja, du musst ihr einfach unseren Podcast vorspielen zum Einschlafen. Vielleicht hilft das.
Das könnte natürlich, müsste ich mal ausprobieren, aber mal schauen. Sie ist da sehr wählerisch. Also, wir hatten jetzt schon das Problem, dass ein Onkel ihr mal das falsche Fußballlied vorgesungen hat, also vom
Oh
falschen
nein.
Verein. Und dann fing sie an zu schreien. Und ich habe nur gedacht, oh,
Ja,
meine
gut.
Tochter. Aber ja.
Es war wohl ein Schalke-Fan,
Nein,
oder?
nein, falsche Borussia.
Die falsche Berufsjahr, okay,
Also
noch
das
schlimmer.
sind die hier in der Region, sagen, sehen das anders, aber.
Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Ich weiß ja, du bist ja BVB-Fan. Und die falsche Borussia ist ja Borussia Mönchengladbach, habe ich auch gelernt. Ja, sehr gut.
Genau, obwohl ich ja hier im Einzugsgebiet bin. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Fahne kann ich nicht so ohne weiteres hissen, aber.
Aber hat nicht die Borussia Mönchengladbach nicht eine Fan-Community mit der BVB oder sind sie wirklich
Nee,
verfeindet?
verfeindet sind die nicht. Also ich wüsste jetzt auch nicht von der Fanfreundschaft. Ich wüsste aber auch nicht, dass das irgendwie. Also, das ist okay. Also Borussia
Okay.
Mönchengladbach hat eher Probleme so mit Köln, Leverkusen, wir eher so mit Schalke, Bochum und sowas da.
Ja, Fun Fact ist ja, dass Schalke und BVB ja mal Big Friends waren.
Wirklich?
In den. Ja, ich war mal, ich habe ja in Dortmund mal gelebt, war noch so im BVB-Museum. Und da gab es eine Ausstellung, dass wohl in den 20er, 30er Jahren die eine Fanfreundschaft hatten und sogar Schalke nach Dortmund oder Dortmund nach Schalke Spieler sogar ausgeliehen haben, damit sie eine Meisterschaft gewinnen. Haben sie zusammen gefeiert.
Nicht schlecht. Jetzt müssten wir uns Spieler aus der zweiten Liga ausleihen. Die helfen uns nicht weiter, von daher. Aber es gibt auch sehr nette Schalke-Fans, muss ich sagen. Also, ich sag mal, wer sich ein bisschen mit Fußball beschäftigt, weiß, dass ich keinen schönen Mai hatte. aber da habe ich an dem Tag, als Dortmund so doof wie ihm nur möglich, die Meisterschaft verspielt hat. Sogar eine Schalkerin getroffen, die uns die Daumen gedrückt hat. Die gesagt hat, ja, wir müssen absteigen, war eine schlechte Saison, ist besser, wir steigen ab, aber ihr sollt Meister werden, damit sie Bayern nicht mehr werden. Und ja.
Ja, aber das war so ein klassischer Bayer-Dusel, oder?
Das war so klassische Dortmund-Dummheit. Das war ja nur, also das war ja nicht mal, dass die Bayern irgendwas besonders gut gemacht haben. Aber naja.
Naja.
Herzlich willkommen zu Ready for Kopfball, der Podcast, der Fußball-Podcast mit Sandra und Daniel. Ja.
Genau. Vor allem, weil ich vom Fußball so viel Ahnung habe. Aber ich habe jetzt gelesen in der Zeitung, dass wir Frauen-WM haben.
Ja, und die haben gewonnen gegen Marokko, ja.
Marokko, genau, Marokko. 6:0 habe ich gelesen.
Die machen auch Spaß zu gucken. Also die Nationalelf gucke ich momentan nicht so gerne, die Männer. Aber die Frauen finde ich, die spielen guten, schnellen Fußball und ja.
Ich glaube, das ist in Australien, das heißt, die Spiele kommen bei uns vormittags, ne?
Genau, oder zu Unzeiten, ne? Also
Ja.
jetzt muss ich mal gerade gucken, wie der Name unsere Nationaltrainerin ist. Genau, Martina Voss Tecklenburg. Die hat sich mir ins Herz gespielt, weil ich habe ein Zitat von der gelesen. Muss ich hier mal erzählen. In ihrem
Okay, gerne.
letzten Spiel, das war ein Pokalspiel, also es ging um den Pokaltitel und es war ihr letztes Spiel, hat sie in der 89. Minute ein Eigentor geschossen
Nein.
und war damit daran schuld, dass sie nicht den Pokal geholt haben. Und dann wurde sie natürlich danach gefragt, wie es ihr damit geht. Und die Antwort fand ich großartig. Und das passt für mich super viel zusammen, warum ich den Frauenfußball in Deutschland immer besser finde. Sie hatte nämlich gesagt, na, ist ja ganz gut, dass ich das gemacht habe und dass das nicht unseren jungen Spielerinnen passiert ist. Ne? Ich kann damit leben, die sollen das jetzt nicht irgendwie so mit in die nächste Saison nehmen. Und ich fand das in so einem Moment, man muss sich wirklich vorstellen, letztes Spiel, du willst eigentlich nur diesen
Ja.
Pokal gewinnen und danach gehen. Und du vergeigst es, ja? Kann man ja auch nicht
Ja,
anders sagen.
ja, ja.
Und dann zu sagen, ach, ich bin froh, dass die anderen es nicht passiert ist, das fand ich toll.
Also ist großartig, ja.
Ja.
Aber so, wenn wir schon beim Thema sind, ja, ein guter Ready for Review. Was ich auch gelesen habe, es sind jetzt auch Nationalspielerinnen mit Kind und Kegel nach Australien geflogen. Und die DVB hat das halt hingekriegt, dass sie halt das, also sind halt, also ein paar Monate halt alt, dass sie das halt hinkriegen mit Training und so, und halt auch parallel mit Kind zu kommen. Natürlich haben sie auch eine Nanny und so dabei, aber das war vor, das hätte ich vor ein paar Jahren wäre das noch nicht noch unmöglich gewesen.
Genau, die Spielerin war bei der EM nämlich wegen der Schwangerschaft nicht dabei. Und die ist mit Nanny und die ist die einzige, wenn ich es richtig verstanden habe, die nicht mit im Hotel übernachtet, sondern die haben eine Wohnung irgendwo gemietet für die, damit die so ein bisschen auch Raum für sich haben. Und die Mannschaft ist wohl ganz wild, die wollen alle babysitten. Finde ich auch
Ja,
super. Also das
wunderbar.
ist so ein ganz, ist was Positives, kann ich nicht anders sagen.
Ja.
Ja, ready for WM. Kommen wir zu den Tipps. Nein, Quatsch. Kommen wir zu den Hausmitteilungen, denn es ist auch ein bisschen was passiert. Du warst ja nicht nur unterwegs im Urlaub, sondern du warst auch in Stuttgart.
Genau, da war ich nämlich auf der beim Java Forum Stuttgart, habe da einen Vortrag gehalten. Und da hatte ich meinen Rockstar-Moment gehabt. Vielen Dank an den Hörer Matthias. Und ich habe Matthias nämlich live von der Farbe. Also es gibt wirklich Menschen, die uns hören. Auf das Java Forum Stuttgart nett unterhalten. Also Matthias ist der perfekte Werbeträger für den Podcast. Nach meinem Vortrag hat er fleißig Stickers von uns verteilt. Also hat echt Spaß gemacht. Ja, und ich habe es ihn gar nicht erkannt, denn wir haben uns nämlich zufällig in der Hotellobby getroffen. Und ich brauchte ein paar Momente, bis ich gecheckt habe, mit wem ich da rede. Und also, Matthias, danke, dass du mir da ein paar Brücken gebaut hast.
Er hätte doch
Hat
nur so
echt
einen Kasten
geholfen.
Spezi hochhalten müssen, dann hättest du es gewusst.
Ja, wahrscheinlich, 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 ja. Nee, aber ich fand das super nett und ja, hat mich auf jeden Fall gefreut. Und nochmal an der Stelle vielen Dank, Matthias, für den Support. Und ja. Ja, und ein paar Vorträge habe ich mir auch angehört. Einmal ein Vortrag von Oliver über Spring Modulied. Denn die haben halt neue Spring Library rausgebracht, die halt den helfen soll, in einem Monolithen halt mehr Struktur reinzubringen mit Annotationen. Also ich habe das so ein bisschen mit JMolecule ein bisschen beobachtet und das haben sie jetzt mit Spring halt als Spring-Modulis als eigenes Projekt nochmal in die Spring-Welt reingebracht. Dann bei Kubernetes Observability, welche Tools da halt gibt, um halt zu beobachten, was im Kubernetes-Cluster halt gibt. Und da gibt es halt mehrere Abstufungen, das war auch super gemacht. Dann habe ich mir sogar einen Windows-Vortrag WSL2 angehört. Und habe mich nicht zum Schluss, denn ich musste wegen dem Bankhaus was früher los. Und wo dann anfingen, mir zu erklären, wie man WSL halt installiert, habe ich mir gedacht, okay, das kann ich mir sparen. Das würde ich aber tiefer eingehen, wenn wir uns nachher über Windows unterhalten.
Genau, für diese mysteriöse Person, der wir helfen, mit Windows klarzukommen.
Genau.
S.Pasek. Oder war es Sandra
Ja.
P. Punkt? Ich weiß es gerade nicht so genau.
Ach, irgendwas mit S.P.
S.P. Punkt, ja.
Genau.
Ja. Und
Ah.
danach, nach dem Windows-Schock und dem Bahnchaos, warst du erstmal auf hoher See.
Ja, was heißt auf hoher See? Also wir haben nach 3 Jahre Pause habe ich jetzt wieder versucht, das mit den Fahrtensegeln. War so ein bisschen so ein Testballon, ob man mit mir wieder auf hoher See stechen kann. Wir haben halt Binnengewässer Friesland genommen. Da hat man Möglichkeit, weil das halt funktioniert, auch Richtung Eiselmeer und Wattensee zu gehen. Und wir hatten alles gehabt. Warm, kalt, trocken, nass, Sturm, kein Wind. Und hat wunderbar geklappt. Und wir haben sogar Wasser am Schiff gehabt. Und das wissen wir auf Wattensee draußen, eigentlich fürs Loslegen. Und ich kam dann halt zu einem Essen holen von unten und meinte ich so zu Maxe, du, ich glaube, wir haben Wasser im Schiff. Und er so, ja, sag mal, ein paar Tropfen oder so. Na, ich glaube, ein bisschen mehr. Das kannst du dir schon ruhig mal anschauen. Und dann hat man die ganze Bilge, also Bilge ist halt das Unterschiff, und hat Axel 25 Liter aus dem Schiff rausgeschöpft. Ich habe ihm gesagt, der war echt am Fluchen. Ich so, was fluchst du? Und bei Sea of Thieves ist es immer total toll, dass du am Wasser am Schöppen bist. Jetzt hast du es mal in Real Life. Also, was ist jetzt hier
Ja, verstehe ich auch
das
nicht. Ja.
Problem? Ja. Und er meinte auch so zu mir, Sandra, dafür, dass wir Wasser im Schiff haben, bist du total entspannt. Ich so, naja, ich habe dich ja gerade gefragt, ob das lebensbedrohlich ist. Hast du gesagt, nein, also alles gut. Dann, was soll ich mich jetzt hier aufregen? Also.
Ah, und der Mast brennt, ist aber auch nicht schlimm, oder?
Nee, die Ursache, was war die Ursache? Gut, dass ich mit einem Ingenieur verheiratet bin. Der Motor, die Wasserpumpe hat ein Leck gehabt. Das heißt, sobald der Motor lief, lief auf die Wasserpumpe. Und sie hat da dann nur fröhlich halt pro Stunde so ein halbes Liter Wasser reingepumpt. Und wir haben es halt dann nicht entdeckt, sondern erst später, wo das halt das Wasser sich im Schiff halt sich verbreitet hatte und den Fitzcharterer Bescheid gegeben. Unser Fehler war, wir hätten einfach nur sagen sollen, wir haben Wasser im Schiff. Nein, Angst hat natürlich ein guter Ingenieurmanier halt eine komplette Fehleranalyse gegeben. Und dann war die Antwort, ja, dann ist das ja nicht so schlimm. Das mit dem Wasserscheppen ist halt ein bisschen blöde, aber ist ja nicht, aber damit kann man fahren. Naja, gut. Ja, das heißt, hieß, sobald wir den Motor anhaben, mussten wir danach halt einmal die Stunde halt, also das heißt wir. Also Axel musste Wasserscheppen. Also ich habe ihm gesagt, er hat da sehr gute, er ist ja sehr, sehr gut qualifiziert dafür mit Sea of Thieves Wasserscheppen.
Ja,
Deswegen.
eben, und dann hat er immer noch dieses Spielerlebnis die ganze Zeit. Ne? Das kann ja auf dem Schiff
Genau,
verloren
genau.
gehen sonst.
Genau. Also, das ist, ja, und dann, ja. Und, aber sag mal so, der Charterer hat schon verstanden, dass wir ein bisschen angepieselt waren. Der hat uns dann nochmal Erlass gegeben, deswegen alles gut. Aber ich fand die Aussage schon ganz, ganz witzig von ihm. Aber ansonsten, ich fand den Urlaub super. Gerne nächstes Mal wieder was länger. Aber erstmal für den Einstieg war eine Woche erstmal war in Ordnung gewesen.
Ja, klang auch gut.
So. Und hier jetzt ein Service von uns. Wenn ihr mehr über Segeln wissen wollt, können wir gerne auch mal dann zu einer Themenfolge machen.
Die Sandra ist heiß da drauf. Die hat das jetzt im Vorgespräch schon dreimal erwähnt. Können wir mal Thema machen, ne? Und
Naja, ich sag's ja, ich zitiere jetzt den Daniel. Wir sind ja Community getrieben.
ja.
Also, wenn das Publikum gerne was über Segeln erfahren möchte, dann liefern wir auch.
Natürlich.
Ja, siehst du. Also. Und da kann ich sagen, ich kann nichts dafür, die Community wollte das.
Irgendwann segel ich mal mit, dann nehmen wir Folge auf dem Segelschiff auf.
Auf dem Boot.
Ja, also brauchen wir nicht viel Equipment. Du brauchst deine Kopfhörer, ich habe ja ein Aufnahmeding, klappt alles.
Ja, wunderbar. Können wir
Ja,
machen.
im Hintergrund hört man dann immer Axel, oh verdammt, das Wasser. Meine Füße werden nass. Bitte, so kann ich nicht aufnehmen.
Genau. Axel, schöpfen wir schneller. Wir sinken.
Genau.
Ja. So wie sehr. Aber du warst auch fleißig, habe ich gehört.
Einmal kurz zwischendurch, genau. Und zwar mache ich mir jetzt wieder selber Druck, denn die Folge ist noch nicht geschnitten. Aber das ist so mein, ne, Prinzip, damit ich jetzt so ein bisschen Druck habe, weil ich will ja auch hier die Folge schnell raushauen. Es gibt eine neue Herr Zenzes will's wissen Folge, sehr wahrscheinlich. Nämlich mit der Melanie Andrisek. Ist immer so interessant, wenn man Namen nur liest und dann auf einmal aussprechen muss. liebe Grüße an dieser Stelle. Die war bei mir. Und wer ist das? Die Melanie arbeitet beim D-Punkt Verlag und die hat zwei spannende Rollen. Das eine ist, sie ist Lektorin da für Webthemen und agile Themen. Und sie ist Konferenzmanagerin oder Organisatorin. Ich glaube, es heißt Konferenzmanagerin. Und mit der habe ich gesprochen, eine ungefähr eine Stunde lang. Und da haben wir viele Themen abgedeckt. Also wir haben darüber gesprochen, wie man ein Buch rausbringt, ne? Wie das so abläuft. Also wenn ihr schon immer ein Buch rausbringen wollt, solltet ihr da mal reinhören. Wir haben darüber gesprochen, wie so eine Konferenz organisiert wird. Sie hat auch ein paar Einblicke gegeben, wie man selber Speaker oder Speakerin werden kann und was es so zu beachten gibt, was es für Tricks gibt, vielleicht auch, um das eigene Proposal so ein bisschen besser zu platzieren oder was man da beachten kann. Das war sehr interessant, so aus ihrer Perspektive. Und mein Highlight ist, Melanie ist überhaupt, also ist nicht so technisch versiert, natürlich nicht, ne? Die ist ja als Lektorin eher, sagen wir mal, für die sprachliche Seite da. Sie hat aber eine sehr, sehr klare Sicht. Wir haben zum Beispiel über Web-Frameworks gesprochen und wie das in Deutschland so funktioniert und welche Frameworks oft benutzt werden und welche nicht so. Ich hau hier nur Spoiler raus, ne? Das war sehr interessant. Sie hatte nämlich eine wirklich aus meiner Sicht sehr, sehr gute Einschätzung. Und wir haben auch über andere Themen gesprochen, zum Beispiel über testgetriebene Entwicklung. Und das kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuhören. Und wir haben auch über Sandra ein bisschen kurz gesprochen, also von daher. Auch für Ready for Review Hörerinnen und Hörer. Sonst wird es eine sehr lustige Folge. Die Sandra ist so gehypt, die wollte schon fast die Roter, die Originaldateien, damit sie an den Podcast rankommt, ja.
Na, ich hab dir nur eine Motivation geliefert, das schneller zu schneiden. Ich habe morgen eine Bahnfahrt vor
Ja,
mir.
das habe ich ja schon gesagt, das ist ungehörig. Warum motiviert? Ja.
Okay, dann ich gebe dir ein bisschen mehr Zeit,
Mal
Freitagnachmittag.
gucken, mal schauen.
Ja.
Wir machen es einfach so. Ich gebe dir meine Tochter, wenn du am Samstag hier bist. Und in der Zeit kann ich schneiden.
Ich habe ja den Axel dabei, dann will ich das weiter
Ja,
delegieren.
der muss doch Fotos machen.
Wieso muss der Fotos machen?
Ja, letztes Mal hat er doch seine Instagram-Karriere hier geboostet.
Ach so, ja, stimmt. Aber ich habe ihm schon gesagt, dass, weil ich das super peinlich fand, dass ich nicht wieder seine Instagram-Stories hier sehen möchte.
Doch, darf er. Immer.
Aber er kann sehr gut mit Kindern, das heißt, du kannst seine Tochter ihm geben.
Ja. Irgendein. Man kann
Wir schicken
euch.
ihn einfach wieder spazieren, hör mal. Wir schicken ihn spazieren und dann schläfst du
Ging
wieder.
auch bei dir alles super. Also von daher, das kann man euch beiden
Ja.
in die Hand drücken. Ja. Aber auf jeden Fall zurück zur Folge. Ich glaube, die ist gut, die ist lustig. Ja.
Ja.
Gnadenlose Eigenwerbung, aber. Hört
Ja,
mal rein.
so muss das sein. So muss das sein.
Genau. Ja, und wir sprechen noch weiter über die Zukunft, denn du bist wieder auf der Sokrates.
Ja, ich bin dieses Jahr auch wieder auf der Sokrates. Links und Anmelde links packen wir in die Shownotes. Ich glaube, da ist eine Warteliste, aber die Erfahrung zeigt, die Wahrscheinlichkeiten, kurz vorher nochmal reinzukommen, ist gut. Und ich darf dieses Jahr beim Trainingsday mitmachen. Und ich gebe einen Workshop über Testcontainers. Sodass, und meine Idee ist halt, dass ich mal also eine Applikation nehme, die halt Embedded-Datenbank nimmt, wie eine H2 oder Derby. Und das mit den Leuten halt im MOP oder wie ich es gelernt habe, Ensemble Programming. Das Refactor und dann Testcontainer einbinden.
Ja, ich sage immer Teamprogramming, weil Ensemble, da verknote ich mir immer die Zunge bei.
Ja, ich sag immer Mob, aber ich habe mir jetzt gelernt, das wäre diskriminierend.
Deshalb
Also.
habe ich versucht, es mir auch abzuzeichnen. Manchmal rutscht mir noch raus, aber ja. Wir wissen ja, was
Naja,
gemeint
ich
ist.
meine, die Tools heißen Mob-SH, ne? Also in sowas, deswegen ist es so ein bisschen, ja. Naja, auf jeden Fall.
Sehr
Na
schön.
gut, auf jeden Fall, ich bin, also Stickers will ich auch wieder dabei haben. Und ich freue mich auf euch da wiederzusehen.
Definitiv findet ihr alles in den Shownotes. Kommen wir zum Family IT Support und oh, ich darf anfangen, denn es gibt ein Follow-up. Wir haben ja hier drüber gesprochen, dass meine Schwiegermutter ein Handy benötigte. Und wir waren gestern, also so richtig erprobt ist es noch nicht. Ich sag mal zum immer mal wieder wiederkehrenden Besuch unseres Telekom-Anbieters der Wahl, also der Telekom, um nochmal Vertrag klar zu machen und zu gucken, dass da alles so passt. Wir wollten auch ein bisschen Hardware austauschen. Dabei habe ich gelernt, dass man Magenta TV jetzt gar nicht mehr diese Set-Top-Boxen braucht, sondern auch über App alles machen kann. Aber egal, also da haben wir den Vertrag alles wieder so in Ordnung gebracht und das war schon mal ganz wichtig. Und sie war die ja die ganze Zeit so am Überlegen und als sie sich erst beschäftigt hat, war noch Google Pixel 6a das Ding. Aber die haben ja inzwischen nachgelegt, das 7a. Und da da vorher so ein Huawei im Einsatz war, ich weiß gar nicht, was für eins genau, wollte sie auf jeden Fall die langstmögliche Garantielaufzeit, die da irgendwie möglich ist. Und da jetzt ein neues Google da ist, ein neues Pixel da ist, hat sie gesagt, dann will ich auch das 7a. Weil 7 Pro war ja irgendwie ein Ticken zu groß. Ich meine, das ist fast kein Unterschied. Aber ne, muss ja jeder sich so aussuchen, wie man das am liebsten haben möchte. Und dann ist es das Google Pixel 7a geworden. Auch, weil wir dann geguckt, das alte Handy mal kurz rausgeholt haben und gemerkt haben, dass das Display sich langsam oben löst, weil der Akku dick wurde. Also es war wirklich an der Zeit und von daher wurde dann gestern, ich sag mal, halb spontan noch ein Handy gekauft. Es ist das Google Pixel 7a geworden. Bis jetzt haben wir es nur eingerichtet. Es tut. Wir mussten ja so eine Hülle nachbestellen. Die hatten keine vor Ort. Und Fotos macht jetzt erstmal einen guten Eindruck. Ich persönlich fand die Fotos am iPhone besser von dem, was ich gesehen habe. Wobei waren auch so ein paar schöne Fotos dabei. Aber das iPhone hat ja auch eine sehr, sehr gute Kamera. Kostet ja auch 2, 3 Euro mehr. Aber macht einen guten Eindruck, das Handy. Und tut, was es soll. Schwiegermutter ist sehr glücklich und freut sich vor allem, dass ich jetzt nur noch mit USB-C laden muss. Ja, weil ne, der E-Book-Reader braucht USB-C, das Handy und da kann man immer dasselbe Kabel nehmen. Das ist viel einfacher, als jedes Mal zu gucken, welches Ladegerät muss ich jetzt nehmen. Also von daher auch das positiv. Ja, und von daher, ich glaube, es ist ein gutes Handy. Hat bis jetzt an dem einen Tag noch nichts angerichtet. Wenn es da nochmal was zu erzählen gibt, kommt das natürlich hier im Podcast. Aber auch du hast Hardware für jemanden mitgekauft oder es auf jeden Fall begleitet.
Ja, Oma ist back.
Yes.
Ja. Ja, ich wurde still, Oma. Die lebt noch. Also keine Sorge. Nur nach dem Klingeling-Desaster wurde es mal ein bisschen ruhig. Ja, Oma rief mich die Woche an. Also, sorry, Oma, dass ich jetzt hier, aber ich fand die Story so süß, darum muss ich das hier im Podcast bringen. Sie rief mich an und sagte: Ja, Sandra, bei meinem Smartphone löst sich der Deckel. Und ich dachte so: Wie kann sich bei einem Smartphone sich ein Deckel auflösen? Ich meine, sie hat ja kein Smartphone mehr mit irgendwie Deckel, wo ein Akku ist und sowas. Und habe ich gesagt: Oma, sorry, ich verstehe dich nicht. Du musst mir das erklären, was löst sich jetzt bei deinem Smartphone genau auf? Ja, der Deckel, Sandra. Ich sehe, so, ja, welcher Deckel? Ja, Sandra, der Deckel halt. Und dann ist mir eingefallen, dass meine Oma ja einen Fitness-Tracker hat und der Bildschirm vom Fitness-Tracker, keine Ahnung, diese Plastik drumherum, hat sich aufgelöst. Und habe ich sie gefragt: Oma, meinst du vielleicht dein Smartwatch? Ja, Smartphone, Smartwatch ist doch dasselbe.
Ja, zu Recht.
Ja, genau. Ja, und dann, okay, da haben wir es mal rausgefunden, dass es halt der Fitness-Tracker ist. Ist ja gut, Oma. Und dann fing sie mit Anforderungen an: Ja, Schrittezähler, Pulsmesser, am besten noch EKG. Und Blutdruck. Und dann habe ich so: Ja, was brauchst du? Ja, da kann sie es mit ihrem Arzt dann besprechen. Und ich so: Okay, gut. Und das Witzige ist, dass sie herausgefunden hat, dass sie den Fitness-Tracker ja auch nachts anziehen kann, weil er den Schlaf ja dann beobachtet. Und dann hat sie mir erzählt: Das Blöde ist, Sandra, der weckt mich nachts. Ich so, ja, und wie? Ja, wie? Wie? Ja, der weckt mich nachts, der piept herum, weil ich zu niedrigen Puls habe im Schlaf. Und dann musste ich so anfangen zu lachen. Ich sage, Oma, weißt du was? Also, du wirst keinen ruhigen Tod im Schlaf haben, weil der Fitnesstracker sich davon abhält. Der wird dir vorher sagen, nee, zu niedriger Puls, muss auf. Na gut, Oma fand das jetzt nicht so witzig, aber. Naja, auf jeden Fall habe ich mich erkundigt und habe gesehen, Blutdruck messen und EKG, da sind die Fitness-Tracker noch nicht so gut. Und ich will den armen Hausarzt meiner Oma nicht mit komischen Werten ballern. Also die Funktionalität habe ich dann rausgekickt. Und ich habe jetzt den Garmin bestellt, Vivo Smartphone 5. Der ist wohl nicht so smart wie so alle anderen von Google, aber von Datenschutzgedöns, da wird halt wenig nach Hause gefunkt. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann hoffe ich mal, dass es was längerlebig ist. Und der misst Puls, hat auch diese Schlafgeschichte, was Oma haben möchte, und wird es auch die nachts auch wecken, wenn der Puls zu niedrig ist. Und dann wundere ich mich, dass sie Schlafprobleme hat, also. Ja, auf jeden Fall heute bestellt. Ich liefere ein Update, was Oma dazu sagt. Also Fitness-Tracker-Test bei Oma. Wir bleiben dran, was sie dazu sagt.
Sehr schön. Und jetzt kommt eigentlich schon das Highlight der Folge. Viel zu früh. Lange Hörer werden es wissen. Also erstmal muss ich noch eine Sache ergänzen, für die, die jetzt irritiert waren. So viel wir wissen oder so viel ich weiß, hört Sandras Oma ja den Podcast mit. Ja, von daher musste eben die Entschuldigung sein. Ja, Oma Sandra, ich kann sie sehr gut verstehen. Ja. Nicht nachgeben bei der Sandra. Ja, also das ist, Sie haben vollkommen recht. Aber ja, deshalb wollte ich das noch mal kurz erwähnen, dass die Sandras Oma hier mithört. Lieben Gruß nochmal. Und ja, sie ist ja berühmt, berüchtigt für Klingeling und da gibt es ein Update. Da gibt es was Neues.
Ja. Und da merkst du halt, wo mein IT-Talent herkommt. Also Oma ist die Quelle. Ich glaube, wenn Oma halt, wenn man mal 100 Jahre später geboren wäre, dann, nee, 100 Jahre nicht, aber 50 Jahre später, sie wäre in IT gelandet. Naja, Oma rief mich an, dass sie ein Klingeling-Problem hatte, aber schon gelöst hat. Aber sie wollte mit mir darüber schwadronieren, was wohl der Grund sein könnte. Denn ihre Klingel ging auf einmal nicht. Und sie hat schon selber auf Fehlersuche, ob WLAN da ist, ob ihr Handy auch an Strom hat, also perfekt. Und hat auch sogar den Router neu gestartet. Also ich war begeistert, wie ich das gehört habe. Und irgendwann hat sie dann natürlich auch meinen Cousin gerufen, weil der das ja den Fifi ja da angeschafft hat. Und am nächsten Tag, wie Wunderhand, funktioniert das wieder. Da rief sie mich an, Sandra, woran kann das denn wohl liegen? Und dann meinte ich so, naja, du hast ja so ein Amazon-Ding, wo du auch einen Amazon-Account brauchst. Und ich vermute mal, dass die Anrufe vom Amazon-Server gerade mal nicht erreichbar waren und deswegen deine Klingel nicht funktioniert hat. Und dann hat sie berechtigerweise gesagt, wieso brauche ich einen Server und meine Klingel? Ich so, ja, Oma. Eine sehr berechtigte Frage. Aber nicht ohne Grund kosten die Dinge auch nur 20 Euro. Also, Amazon wird schon wissen, wie sie mit Geld machen. Naja, da hat sie gefragt, ob eigentlich eine Lautklingel sich auch tun würde. Ich so, ach nee, Oma, was du nicht sagst. Naja, auf jeden Fall ist sie jetzt von der ganzen Sache doch nicht so begeistert mehr. Nachdem, weil sie sagt, es kann ja wohl sein, dass die Klingel nicht funktioniert. Da bekommen sie ja nicht mit, dass jemand vor der Haustür steht. Und ja, ich bin mal gespannt, ob das Ganze nicht wieder zurückgebaut wird. Aber ich bleib dran, wenn es was Neues gibt von Klingeling. Also die manuelle Klingel ist nicht aus dem Spiel.
Aber es gibt doch auch sonst Smart Home Klingeln, die nicht einen Server brauchen. Also wo du dann mit Thread oder irgendwas das lokal alles haben kannst.
Kannst du haben, weil die kosten halt entsprechend mehr. Und ich meine, dass dieses The Ring von Amazon, ich glaube, das kostet diesen Basic irgendwie nur 20, 30 Euro.
Ja, kann ich dann. Aber die wissen, wie du schon gesagt hast,
Ja.
die wissen warum.
Genau.
Ja. Oh, es geht
Und
weiter. Und dann wird es einfach eine klassische Klingel, die man irgendwie im Baumarkt gekauft hat.
ja, ich sag's dir, im Endeffekt wird's eine klassische Klingel. Also. Aber, mein Gott. Ich meine, man muss ja alles positiv sehen. Wir haben hier Content für einen
Ja,
Podcast.
eben, Klingeling geht weiter. Gleich 5000 Hörer mehr.
Weil, ja, genau. Naja.
Sehr schön, sehr schön.
Also, wir bleiben dran und Ich bin mal gespannt, ob dann das die analoge Klingel wieder wird.
Kommen wir zu meiner Lieblingskategorie. Kommen wir zu Sandra lernt kochen und heute ohne Nudeln. Kann man, glaube ich, mit Nudeln essen, aber das Gericht ist erstmal ohne Nudeln.
Genau, heute gibt es Chili con Carne. Favorisiert bei uns entweder mit Reis, Tortilla Chips oder Wraps. Je nach Tagesform. Mit Nudeln. Ich glaube, dann würde ich eher Spaghetti Bolognese.
Das ist schon, aber also ich sag mal, man könnte nur dann nur das Chili con Carne auf die Wraps oder dann auch schön mit Salat und allem Möglichen.
Nee, nur mit Chili.
Also auf die Wraps wirklich? Okay, da sind wir,
Ja.
also wir machen dann eher, dann ist das Chili eher nur eine Beilage. Also wenn wir Wraps
Okay.
machen, dann ist da immer noch Gemüse, viel Salat und so drauf, nochmal extra Bohnen, extra Mais und so. Und meistens machen wir dann so eine scharfe Soße nur dazu und kein richtiges Chili. Von daher,
Okay. Nee, wir machen kochen meistens dann Chili con Carne halt mehr, ist dann halt für den Froster und dann ist dann halt Wraps, Tortilla Chips oder Reis halt dann eine Beilage dazu.
ja.
So, aber wie bereiten wir das zu? Und ich habe gerade mit Schrecken festgestellt, dass ich nur das Chili con Carne Rezept für 20 Personen habe. Darum muss ich das jetzt mal schnell runterrechnen auf 4 Portionen. Denn Chili con Carne kochen wir auch gerne, wenn wir halt Familienfeiern machen, weil das halt wunderbar vorher vorbereiten ist. Du kannst es auch ein bisschen köcheln lassen und damit kriegst du echt eine mit erstaunlich wenig Aufwand eine große Meute halt gesättigt. So, was brauchen wir? Wir brauchen Hackfleisch. Wir benutzen halt Hackfleisch vom Rind. Und das muss ich mal kurz hier durchrechnen. Nehmen wir 750 Gramm Hackfleisch vom Rind. Dann dazu 2 große Zwiebeln. Also die Zwiebel würfeln, in Öl anbraten, dann Hackfleisch dazugeben und halt so krümelig braten. Dann kommt 2 Esslöffel Tomatenmark hinzu und ein bisschen anrösten. Dann Paprika würfeln. Wir nutzen dann halt, also eine Paprika kann orange, rot, gelb, was ihr wollt. Würfel hinzugeben, dann Tomaten hinzugeben, wenn halt eine Dose Tomaten gehackt. Ihr könnt das aber natürlich auch frische Tomaten nehmen. Dann Gewürze hinzugeben. Gewürze sind dann bei uns Pfeffer, Paprika, Chili-Pulver, bisschen Salz, bisschen Zucker. Und je nach dem Schärfe, halt, wenn das mit dem Chili noch nicht ausreicht, noch ein bisschen Tabasco. Aber das Tabasco lasse ich meistens dann dazu, weil nicht jeder isst das so gerne halt, halt scharf. Dann 1 Liter Gemüsebrühe dazu. Und kurz vor Ende der Garzeit kommt dann noch eine Dose Mais und eine Dose Kidneybohnen rein. Optional noch Kümmel, aber nicht jeder mag Kümmel, deswegen kann man es auch weglassen. Und das dann ganz gut durchziehen und fertig ist das.
Lecker. Geht immer. Wobei ich muss gestehen, manchmal finde ich auch das von Maggi, das ganz einfache, auch ziemlich gut. Also ich finde die Gewürzmischung gar nicht schlecht. Ist natürlich viel besser, wenn du alles selber machst und eigene Gewürze nimmst. Wir haben hier so ein ungarisches und ein serbisches Paprikapulver zum Beispiel. Die haben noch mal so richtig schönen Wumms.
Aber ich dachte, du trocknest jetzt deine Gewürze
Ja,
selber.
das Paprika-Experiment hat aber noch nicht so gut geklappt. Von daher muss ich noch auf die alten Vorräte zurückgreifen.
Oh. Ja, ich erwarte, dass ich Samstag so hier so ein Gewürzsäckchen mitnehmen kann.
Das, ja. Manchmal werden die Erwartungen auch nicht erfüllt. Nee, aber ich habe mit dem Paprika wirklich was probiert, aber wir hatten zwei Probleme. Also die Paprikas waren schon vom Geschmack so, wenn du die so gegessen hast. Also war okay, waren jetzt nicht schlecht, aber waren nicht so intensiv. Und obwohl das natürlich das Trockene natürlich noch mal mehr wird, war es noch immer nicht so umwerfend. Und wir haben noch nicht so richtig die perfekten Settings, also Laufzeit und Temperatur gefunden. Das war noch zu feucht am Ende.
Ah, okay.
Und das ist halt einfach, wo wir jetzt noch ein bisschen Erfahrung sammeln müssen, weil da findest du auch 1000 Anleitungen. Was sehr gut schmeckt, waren Apfelchips aus dem Dörrautomaten. Das kann ich nur sagen.
Ja. Die Apfelchips, was ich von anderen jetzt so gegessen habe, die haben mich immer überzeugt. Aber immer noch kein Grund, mir so ein Dörrautomat zu holen.
Ja.
Aber ich meine, ich habe eine Axel am Samstag dabei. Mal gucken, dass wir für sowas
Ja, wir
empfindlich
stellen
sind.
den einfach irgendwie so dekorativ hin.
Ja, genau.
Die Katze daneben.
So. Aber unsere berühmte Checkliste darf natürlich nicht fehlen. In der Mittagspause Koch- und Essbar. Ich bin der Meinung, nein, weil ja Chili immer noch mal gut durchziehen. Also ich lasse das gerne ein paar Stunden köcheln.
Schmeckt am
Das
nächsten Tag immer
heißt,
besser. Also man sollte es am
ja.
Tag vor Tag vormachen, ja.
Genau. Also es ist aber ein super Gericht, was man vorkochen kann und portionieren kann und noch in Froster tun kann. In der kleinen Brühküche kochbar, theoretisch schon, aber ist halt mit dem Durchziehen, es kommt nicht gut. Im Büro essbar, ich finde definitiv. Und skalierbar zwischen nur ich und ein ganzes Team, auf jeden Fall eine Eins.
Ja.
Also, das ist definitiv möglich. Ja.
Und du kannst das so viel nutzen.
Also.
Also du hast schon mit den Tortillas gesagt, aber wir haben halt auch schon so Chili-Cheese-Pommes dann selbst gemacht. Also Chili gekocht und dann hast du
Ja.
Pommes gemacht.
Ja.
Chili drauf, Cheddar drauf, nochmal in den Ofen. Ja, nur leckere Zutaten ergeben zusammen was Leckeres. Sollte
Ja.
man nicht jeden Tag essen, aber und das haben wir auch in der Büroküche gemacht. Also Chili nicht,
Ja, okay.
das hab ich dann am Tag vorher vorbereitet. Ich glaube auch, dass wir die Pommes ein bisschen vorher gemacht haben. Also wir haben das nicht auf die TK-Pommes draufgegeben, sondern die waren schon fertig oder fast fertig. Und dann mit Grillfunktion noch ein bisschen Käse. War lecker.
Also was man auch gut machen kann, ist, was wir machen, ist Topf mit heißem Öl und da halt einfach Pommes frittieren.
Ja.
Brauchst auch keinen Frittierautomat. Kann man auch sehr gut machen.
Wobei es gibt auch gute
Ja, gut.
TK-Pommes, die du im Backofen machen kannst. Das ist.
Okay, also ich finde die frittierten Pommes immer noch besser als die aus dem Backofen. Aber das ist Geschmackssache.
Ja, wir machen hier noch gerade so ein paar Experimente mit Heißluftfritteuse.
Oh. Das aber, das, da scheinen sich auch die Geister ab, dass was Gutes ist.
Also wir sind sehr nah an was sehr Leckerem. Also wir hatten letzte Woche, glaube ich, einmal Pommes, die waren schon. Ein paar waren noch ein bisschen zu dunkel, aber im Großen und Ganzen war das schon sehr gut. Also wenn wir da mal irgendwann eine finale Lösung haben, wie man das so richtig lecker macht, teile ich die gerne. Ist noch im Experimentierstadium.
Ja. Ja, das war Chili con Carne. Und ja, würde ich sagen, also aus meiner Sicht so ein Standard-Partygericht.
Ja, und also das geht immer einfach. Also ist eigentlich schnell gemacht und super für den nächsten Tag.
Gut.
Kommen wir zu den News des Monats.
Ja, der neue Thunderbird ist raus. Version 115.
Das ist krass. Der hat schon ein bisschen was, ja.
Ja. Und einer der Highlights ist neues Logo, aber auch eine neue UI. Die UI habe ich noch nicht ausprobiert, ich habe nur Bilder gesehen. Aber da merkst du halt, ja, die orientieren sich an den Zeitgeist.
Ist aber auch langsam an der Zeit gewesen. Also ich finde, es sieht immer noch ein bisschen, also ich habe ihn auch nicht im Einsatz. Ne? Er hat mich aber jetzt so ein bisschen mehr angelacht. Also ich habe jetzt eben auch gerade noch mal in der Vorbereitung der Folge mir die Sachen angeguckt und gedacht, ach, wenn ich Bedarf hätte, würde ich vielleicht noch mal eine Chance geben. Ist auf jeden Fall modernisiert worden, sieht besser aus. Ich finde das Logo auch eine Verbesserung und ja, da passiert was. Und es ist ja eigentlich eine tolle Sache, dass der so gut weiterentwickelt wird. Da ist ja in den letzten Jahren auch mobil ein bisschen mehr passiert. Da haben wir auch schon drüber gesprochen im Podcast.
Ja.
Und ja.
Ja, sag mal so, dafür, dass, also das ist irgendwie so Phönix aus der Asche, ne? Der wurde vor 5, 6 Jahren so nach Motto, ja, Entwicklung ist fertig, wir tun bis auf Patches halt nichts mehr. Und da hat das jetzt so vor ein paar Jahren nochmal so ein Revival bekommen, vor allem, weil sie gemerkt haben, okay, UI-mäßig müssen wir nochmal dran, auch wenn das Feature-technisch vielleicht alles da ist.
Ja. Ich habe übrigens gerade mal, ich bin ja jetzt auch, ich greife vorweg, ich habe jetzt gerade ein Tool, wo ich unsere Shownotes alle drin habe. Jetzt habe ich gedacht, boah, jetzt muss ich mal die Sandra machen. Wir haben schon relativ häufig über den Thunderbird gesprochen.
Ja, weil das ja mein E-Mail-Programm
Ja,
ist.
ja.
Und deswegen beobachte.
6 Mal schon.
Ja, guck mal.
Mega.
Also der ist kurz vom Award Ready for Review App, ne?
Für dich.
Naja, er wurde schon 6 Mal hier erwähnt.
Ja, aber ich kann ja auch nicht jede Folge erzählen, dass ich Apple Mail nutze.
Ja, vielleicht passiert da halt auch nichts. Vielleicht ist er fertig entwickelt.
Apple Mail, ja, also Apple, ja, da könnte man immer wieder meckern oder sagen, was dazu kommt. Ich finde das eigentlich bei Thunderbird ganz gut, dass der weiterentwickelt wird und wie der weiterentwickelt wird. Aber im E-Mail-Programm, ja, ich vermisse ein paar paar Dinge, aber so richtig als Alternative hat sich bei mir noch nichts etabliert. Es gab ein einziges Ding, was mal besser als Apple Mail für mich war, das war Google Inbox.
Ja, da trauern ja viele hinterher, ne?
Das ist wie Google Reader. Das waren zwei, die einzigen zwei guten Dinge von Google und ich sage es jetzt heute, 26. Juli, das Zeitalter von Google, es neigt sich dem Ende zu. Ich glaube nicht, dass das. Ich finde, es geht generell so ein bisschen bergab und ja, so tolle Sachen werfen die dann halt raus. Ne, Gmail finde ich nicht so toll. Und dann bin ich bei einem ganz einfachen E-Mail-Programm gelandet. Und da fehlen mir zwar ein paar Funktionen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei Google Inbox, ich habe es geliebt, so E-Mails nochmal auf später zustellen zu setzen. Und das können andere Apps, aber die haben mich nicht so in Gänze überzeugt.
Ja gut. Also ich bin mal gespannt, wann das in meinem Package Manager auftaucht. Dann würde ich das auch jetzt mal auch mal in Real Life ausprobieren.
Gut, das waren schon News des Monats. Die große
Ja,
Kategorie
man
kommt
merkt,
noch.
ich gebe auch zu, ich habe wenig News konsumiert.
Ich weiß auch nicht, ob so viel so sonst passiert ist. Also, wir können natürlich über diesen komischen toten Vogel sprechen.
Warte ich schon wieder.
Ja, das nutzt ja auch keiner mehr. Das ist ja schon das Totenkreuz als Logo und. Hast du gewusst, dass die Polizei kam, als sie auf dem Hauptheadquarter den Namen abgemacht haben?
Nee, das wusste ich
Da
nicht.
muss irgendwie, der Security muss nicht informiert gewesen sein und angeblich, aber das ist jetzt alles nur Hörensagen, der Vermieter ist auch nicht so gut auf das Unternehmen zu sprechen, weil da wohl noch Rechnungen offen sind.
Okay.
Ach, das ist einfach, es ist nur noch traurig, was da passiert und ja.
Ja gut, aber ich habe jetzt auch gelesen, dass ein paar Leute wieder von Mastodon wieder auch zurück nach Twitter, weil jetzt auch langsam auf Mastodon halt komisch wird.
Ja, was ist noch da? Blue Sky kannst du noch machen und Threads, aber Threads gibt es noch nicht in Europa.
Ja gut, und Threads ist nichts anderes als ein Mastodon-Server.
Das stimmt, ja. Ja.
Und Blue Sky weiß ich jetzt auch nicht. Also das ist so, das ist halt Twitter nochmal in Andersblau, ja. Also für mich funktioniert Mastodon. Also ja, aber ich gebe auch zu, ich habe Twitter, benutze ich auch noch, aber das ist halt aus meiner Sicht marketingmäßig.
Twitter nutze ich eigentlich nur noch für den anderen Podcast. Aber ansonsten, ich vermisse es gar nicht. Also das muss ich sagen, das ist ja, und Mastodon geht auch. Also es ist besser geworden. Ich bekomme so meine News rein, die ich haben möchte und ja.
Ja, ich habe halt nur gemerkt, bei der Cyberland und bei der JSale, also ein Teil ist halt bei Mastodon, ein Teil halt nicht von der Audience. Und damit wir beide halt erreichen, wird halt auch beide Kanäle halt auch bestückt, ne? Und ich habe auch gemerkt, so als Speaker, nicht alle Konferenzen auf Mastodon, deswegen wird auch Twitter halt bedient.
Ja. Ja, es ist halt. Ja.
Aber es bleibt spannend. Eigentlich, nee, eigentlich ist es, ja, eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, warum wir schon wieder drüber reden. Eigentlich ist es.
Ja, aber Threads scheint ja in den USA relativ erfolgreich gewesen zu sein bis jetzt. War ja auch mal kurz über Umwege in Europa nutzbar.
Ja, aber ich verstehe es nicht. Das ist doch, also, keine Ahnung. Nur weil Facebook draufsteht oder wie?
Nein, ich denke einfach, dass die. Also ich kann schon Leute verstehen, die bei Mastodon es ein bisschen schwieriger finden, damit zurechtzukommen. Ja, und das macht, glaube ich, Threads in dem Sinne besser. Ja, also es ist ein
Ja, okay.
einfacherer Einstieg ins Fediverse. Jetzt für Normalsterbliche, die sich da nicht so tief mit beschäftigen, denen egal ist, ob das zentral oder dezentral ist. Ich meine,
Ja,
wir haben alle
okay.
jahrelang Twitter verwendet, da hat keinen so schlimm gestört, dass man weggehen wollte. Da musste schon Ellen kommen und alles kaputt machen.
Ja, aber ich meine, wir haben das einmal das Spiel jetzt durchgespielt und die Frage ist, warum soll ich das gleiche Spiel, wo ich das Ende schon kenne, nochmal durchspielen?
Ja gut, bei Threads in der Theorie ist es ein Server im Fediverse, das heißt, du könntest theoretisch davon weg. Aber ja, ich glaube, dass dieses Ganze, also. Ja, also Twitter hinterlässt eine Lücke, die bis jetzt, die nicht geschlossen wird von niemandem. Ne? Also das ist ja
Ja.
auch, hatte ich ja mit der Miriam in der Herzensis-Folge zu Confit Bundy, die auch sagt, schwierig, ne? Also du hast nicht mehr diese Reichweite, weil sich da halt nichts stabil etabliert. Und da ist auf jeden Fall eine Lücke, aber momentan bespielt die keiner komplett. Und ja, dabei ist es gar nicht so schwer zu implementieren, oder? Ich glaube.
Ich glaube, das ist ja nicht die Technik, was das Problem ist, ne?
Ja, also ich glaube, das Problem ist es auch, damit Geld zu verdienen für viele. Ne? Und das ist, ja. Aber ja. Bis jetzt Mastodon ganz wunderbar und dafür könnt ihr uns natürlich auch hören. Und als hättest du gewusst, dass wir drüber sprechen, jetzt mache ich so sofort den Kategoriewechsel, hast du nämlich auch was hier Ramsch aus dem Modem, nämlich den Mastodon Content Mover. Das habe ich mir nicht angeguckt. Was ist das?
Und zwar, ich hole mal ein bisschen aus. Also wir haben ja schon angeteasert, das haben wir ja auch schon gemacht, du kannst ja mit deinem Account relativ leicht die Instanz wechseln. Das haben wir ja von chaos.social, sind wir auf Podcast Social gegangen. Du kannst deine Follower mitnehmen, deine Follower bekommen halt automatisch mit, dass du die Instanz gewechselt hast. Das Problem ist, was heißt Problem? Also, was halt noch ungelöst ist und dann Tickets, dieses Issue ist halt bei Mastodon bei GitHub im Projekt, glaube ich, schon seit 5, 6 Jahren halt offen. Du kannst deine Posts nicht mitnehmen. Das heißt, deine alten Posts bleiben halt auf dem alten Server oder auf der alten Instanz liegen und erzeugst halt auf der neuen Instanz halt neue Posts. Und wenn die Leute halt gucken wollen auf was waren deine älteren Posts, dann müssen sie halt auf die alte Instanz halt gehen. Gut, es gibt auch Leute, die sagen, okay, ich lösche meine Posts automatisch nach 30 oder x Tagen. Aber diesen Fall wollen wir jetzt halt, also nimm mal an, du willst das so benutzen wie Twitter, einmal gepostet, bleibt es halt da. So, da hat sich jemand gedacht, okay, lass das irgendwie mit Technik lösen. Und es gibt ein Tool, Mastodon Content Mover, das heißt, er nimmt deine Posts aus der alten Instanz und repostet sie auf der neuen Instanz. Und somit hast du deine Posts aus der alten Instanz halt dupliziert. Was halt, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe nur die Doku dazu gelesen. Was halt nicht kann, ist, du kannst halt also du kriegst eine neue ID, auch einen neuen Timestamp. Das heißt, was verloren geht, ist halt der alte Timestamp. Das heißt, der Content zum bestimmten oder der Kontext zum bestimmten Zeitpunkt geht halt verloren. Frage ist halt, ob das für dich wichtig ist oder nicht. Und das ist halt, bis dieser Issue halt da gelöst wird, oder kann auch sein, dass das gar nicht gelöst wird, ist es halt so ein Workaround, wenn das halt für dich wichtig ist.
Ah, spannend.
Also, ich weiß es auch nicht, ob das jetzt für mich wichtig wäre, die Post mitzunehmen. Ich glaube, bei uns war das jetzt irgendwie egal gewesen, wo wir uns im Podcast. Also, ich glaube, wir haben uns darüber gar nicht unterhalten, sondern wir haben gesagt, wir ziehen um, fertig.
Ja, und ich muss auch sagen, bei uns ist ja auch der zeitliche Kontext schon wichtig. Also wenn jetzt auf einmal alle Folgen noch mal neu announced werden, wäre doof. Also da würde ich glaube, würde glaube ich sogar
Wäre
eher
komisch, ja.
Leute verschrecken als von daher, ja. Aber gibt es einen Anwendungsfall bestimmt, wird ja auch aktiv entwickelt, sieht ganz spannend aus, ja.
Von daher, wenn es für jemand was ist, oder da das immer das als Argument war, warum er die Instanz nicht wechseln wollte, konnte, möchte, gibt es halt zumindest ein Workaround dafür. Frage ist, ob der Timestamp halt wichtig ist, aber das muss dann auch jeder für sich selber dann entscheiden.
Genau. Sehr schön. Kommen wir zur Leseecke, für die, die die Kategorie noch nicht kennen, die ist ja noch ein bisschen neuer. Wir haben eine kleine Kooperation mit den lieben Menschen vom D-Punkt Verlag, wo wir uns Bücher aussuchen dürfen, die wir interessant finden. Und wir lesen die und stellen sie dann hier vor. Ja, wir bekommen da sonst nichts für, also wir bekommen die Bücher in dem Format unserer Wahl. Und dann ist gut und wir dürfen sie halt lesen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und das Schöne ist, dass wir in jeder Folge eines dieser Bücher, das wir gelesen haben, verlosen dürfen. Das heißt, wenn ihr jetzt gleich das Review von uns hört und denkt, boah, das ist ja das tollste Buch seit der Erfindung des geschnittenen Brotes, dann könnt ihr uns schreiben wahrscheinlich. Mal gucken. Und dann bekommt ihr ein Exemplar.
Genau, lass uns einfach definieren, diejenigen, die uns halt über Kontaktformular überschreibt, ich glaube, machen wir wieder First Come, First Serve.
Ja, und ich würde sagen, wenn ihr schon mal ein Buch bekommen habt, dann würden wir jemanden anderen gegebenenfalls euch überholen lassen, oder?
Gut, aber dann müssen wir halt ein paar Tage warten, ne?
Ja, wir können ja warten, oder sonst warten wir. Also ich würde jetzt nur vermeiden wollen, dass wenn jetzt Hörerinnen oder Hörer sehr, sehr schnell sind, wir wollen ja, dass das möglichst breit gefächert ist. Und ich glaube auch, dass das nächste Buch auf Interesse stößt, um mal schon was vorwegzugreifen. Würde ich sagen, wir würden da noch ein bisschen filtern. Es gibt keine Ansprüche da drin, es ist alles kein Gewinnspiel, alle, keine Ahnung, wir weisen jede Verantwortung weg von uns und alles ohne Gewähr.
Genau, das Einzige, was wir halt machen würden, ist, wenn ihr halt also Buch in auf toten Bäume haben wollt, dann würden wir halt den Debogen Verlag eure Adresse weitergeben. Und wenn ihr das halt auch digital haben wollt, dann müssen wir die halt eure E-Mail-Adresse
Genau.
halt
Also die
weitergeben.
Kontaktdaten, die der D-Punkt Verlag braucht, um euch das Ganze zu schicken, weil wir es nicht verschicken werden, die leiten wir weiter. Wir selber haben keine da Interesse an den Kontaktdaten.
Ja.
Ich würde auch vorschlagen, wir machen das so, man schreibt uns über das Kontaktformular, man muss noch keine Kontaktdaten schreiben, wir schreiben zurück, wenn man gewonnen hat.
Genau.
Und dann machen wir aus, wie wir es mit Kontaktdaten machen. Dann kann das ja jede Person nochmal für sich entscheiden. Genau.
Das ist eine super Idee. Gut, ja, Daniel, welches Buch hast du nicht gelesen?
Das ist überhaupt nicht wahr. Jetzt, ich hab Sandra, jetzt müssen wir ein bisschen ausholen. Weil ich habe das Buch ja schon empfohlen. Ja? Ich habe das Buch noch nicht zu Ende gelesen. Ja, aber
Aber
worum geht
schon
es?
empfohlen, aber geht das überhaupt?
Natürlich geht das. Weil ich bin mir auch sicher, dass du es empfiehlst. Fangen wir mal wieder vorne an. Die Sandra ist schon wieder im Spoiler-Modus, ne? Also die Sandra ist schon bei ganz am Ende. Wir wissen noch gar nicht, worum es geht. Es geht um ein Buch, das der D-Punkt Verlag rausbringt. Das ist aber von O'Reilly, das übersetzt wurde. Und das gute Buch ist von Daniel J. Barrett und heißt im Deutschen Produktiv auf der Linux-Kommandozeile.
Im Englischen heißt es, glaube ich, was heißt, ich glaube, ich weiß es, effektiv Linux at the Command Line.
Ja, sind 256 Seiten und kam im Dezember letzten Jahres raus. Und ja, ist natürlich erstmal Linux-Buch. Da könnte ich jetzt natürlich aber sagen, ja gut, Linux-Buch ist mir aber egal. Stimmt nicht, denn das Buch wendet sich auch definitiv, es wird auch sehr schön erwähnt, an Mac OS X-Nutzer. Gegebenenfalls muss man mal ein bisschen genauer gucken, je nachdem, welche Shell man verwendet und so weiter und so fort. Aber der Transfer ist auf jeden Fall machbar. Da ist ja auch einiges an Informationen im Buch gegeben. Und ich habe das Buch gelesen und ich wusste schon nach den ersten Seiten, dass ich es sehr, sehr gut finde. Warum? Weil es sehr praxisorientiert ist. Ne? Also es geht darum, ich habe hier das unvollständige Review. Ich warte nur darauf, dass Sandra mich böse gleich anguckt und mit dem Kopf schüttelt. Ne? Also man wird schrittweise, werden sagen wir mal, die eigenen Terminal-Skills so ein bisschen verbessert. Und das hat mir ab dem ersten Kapitel extrem gut gefallen, weil es immer so Übungen gibt und auch so ein bisschen Beispiele, wo man so ein bisschen dann ausprobieren kann, wie das klappt, damit man das so ein bisschen, ich sag mal so, ins Muscle Memory reinbekommt. Und ich habe es nicht fertig gelesen, aus dem einfachen Grund, dass ich gemerkt habe, dass ich die Kapitel, dass ich denen Zeit lassen muss. Also, dass ich einfach sagen muss, ich mache jetzt ein Kapitel, jetzt übe ich das ein bisschen und dann muss ich ja ein bisschen in meinen Flow reinbekommen. Und ich wollte deshalb nicht das Buch einfach durchpeitschen, um am Ende zu sagen, okay, ich habe alles gelesen, sondern ich wollte es ja auch konsumieren. Und von daher bin ich irgendwo mittendrin. Seitenzahl müsste ich gucken, ich habe aber meinen E-Reader gerade nicht dabei. Und ich finde es mega. Ich finde es wirklich sehr gut. Es sind sehr gute Beispiele dabei und es führt einen so durch, keine Ahnung, wie verwende ich Pipes zum Beispiel und so, ne? Und was ist so das ganze Prinzip dahinter? Das wird meiner Meinung nach sehr gut erklärt, auch für mich als Mac OS X-Nutzer. Und von daher, weil ich nicht durchgekommen bin, was auch daran liegt, dass ich jetzt in der Elternzeit ein bisschen weniger am Rechner sitze, muss man auch sagen. Das, was ich bis jetzt gelesen habe, fand ich sehr gut und das würde ich empfehlen. Ich glaube, das gilt fürs restliche Buch auch. Und jetzt kommt Sandra, die es einfach durchgepeitscht hat.
Nee, es war meine Leselektüre in der Schweiz.
Ah.
Und ich, ja. Ja, ich hab das konsumiert wie ein Buch.
Ja.
Und, aber ich hatte auch mal Aha-Erlebnisse. Also was ich gut finde, ist halt, es ist kein Anfängerbuch. Und es wird auch explizit erwähnt. Und ich finde das auch positiv, dass es erwähnt wird. Es wird klar definiert, was es für eine Zielgruppe ist. Und wenn du halt mit längerer Zeit mit Linux nicht gearbeitet hast und vielleicht die wichtigsten Linux-Konzepte vergessen hast, finde ich gut, dass das in Anhang A gibt, wo das nochmal so die, so mal schnell durchfliegt, welche Konzepte. Das heißt, ich habe angefangen, Vorwort zu lesen, Anhang A, um zu gucken, okay, was für Linux-Grundkenntnisse brauche ich, und habe das gelesen. Wenn man blutiger Linux-Anfänger ist, dann macht er natürlich Werbung für sein Linux-CLI-Buch. Ich habe das jetzt nicht gelesen, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber er hat auch als Zielgruppe auch gesagt, wenn du auch jetzt nicht Linux auch von einem Book gelernt hast, sondern halt so wie ich zum Beispiel die Shell einfach durch ausprobieren, googeln und einfach machen, dann bin ich halt auch die Zielgruppe dafür. Und ich muss sagen, ja, das stimmt, denn ich hatte auch meine Aha-Erlebnisse gehabt, wo ich dachte, okay, ich weiß, wie die Shell funktioniert, aber da waren noch so drei, vier Sachen, wo ich dann gesagt habe, aha, okay, verstanden. Und das Buch selber ist in drei Teilen aufgebaut: Kernkonzepte, erweiterte Fähigkeiten und so zusätzliche Goodies. Und die Kernkonzepte, das war mega, das war so mein großes Aha-Erlebnis, weil es wird auch erklärt, wie die Shell halt intern funktioniert.
Ja.
Und das kriegst du von Anfängerbüchern nicht mit. Und das war für mich so auch nochmal, okay, deswegen sind halt. Und dann wird nochmal unterschieden zwischen der Shell und halt vom Terminal. Also es gibt ja Unterschiede, was vom Terminal kommt und was von der Shell kommt. Und das wird nochmal hier nochmal auseinander dividiert, was für mich dann halt gut ist. Ja, und dann wenn halt mit weiter Fähigkeiten, also die meisten werden sowas wie Find, Date oder Head, Tail halt auch verstehen, aber da sind halt, das wird halt schon gezeigt, wie man das miteinander kombinieren kann. Und das war das, wo ich das schon wusste, aber zumindest, das auch gut war, nochmal, das nochmal von sich auch nochmal zu aufbauen, aufzubauen und das nochmal durchzugehen, wie dann die Shell das bearbeitet. Was für mich auch an der Weiterfähigkeiten diesen Teil auch gut fand, war das Zusammenspiel der Shell-Instanzen. Bekommst du so normalerweise nicht mit, wenn du es halt benutzt, weil das auch intern halt passiert. Und das wird auch nochmal genau erklärt, okay, wann sind Shell-Instanzen, wie wenn die aufeinander kommen, die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Und dann, wenn auch, dann war es so Aha-Erlebnisse, okay, Umgebungsvariablen, lokale Variablen. Das sieht in der Shell meistens irgendwie gleich aus, ist es aber nicht. Und da wird das entsprechend nochmal im Beispiel halt alle angezeigt. Bei den Goodies, das war ein bisschen überflogen, da wird halt gezeigt, wie ich effizienter mit der Tastatur halt umgehe. Da werden so Tipps gegeben, dass ich Tastenkürzel doch nehme, also EDE-Style-mäßig. Und da wird halt noch so Tipps gegeben, lerne Vim. Okay. Dann eine Skriptsprache lernen und halt zu wissen, wie Git zum funktionieren, weil viele Sachen du dann dir mit wie .NET-Files oder halt selber Shell-Skripte halt dann ablegen kannst. Aber das war für mich dann so, okay, keine große Erkenntnis an an der Sache. Was so auch gut ich fand, ist, jeder Befehl, auch wenn man kannte, das ist nicht so einfach nur Main-Page abgeschrieben, sondern da werden auch Use Cases auch ge gezeigt. Und wie auch der, und da werden auch so Workflows gezeigt, wie so ein Einzeiler entsteht. Also Einzeiler im Sinne von, dass so kryptische Zeichen wie Pipes, eckige Klammer, also spitze Klammer auf, spitze Klammer zu, das hat ja bestimmte Bedeutung in der Shell. Und dann zeigt er halt ein Beispiel, wieso man so einen Einzeiler sich mit der Zeit halt entwickelt. Und da war halt an. Und dann gibt es auch einen Anhang B, das ist halt das, was die Beispiele sind alle laufen im Bash. Und dann gibt es eine super Übersicht, was der Unterschied zwischen einer Z-Shell und einer Bash ist oder einer Fish. Und das hat zum Beispiel bestätigt, wo mich zum Beispiel gerne eine Z-Shell benutze, weil ich vom Bash kam und der Umstieg halt besser war. Und bei Fish siehst du, dass da einiges halt mehr sind. Also deswegen. Also ja, also für jemand, der schon mit Linux oder Shell arbeitet, würde ich auch sagen, würde ich es weiterempfehlen. Und ich kann auch sagen, dass ich das Buch komplett gelesen habe.
Ja, wie gesagt, ich habe auch, also ich habe mir vorgenommen, damals das komplett zu lesen, damit ich zur Folge auch schaffe. Aber es hat mich doch gefesselt. Und dann hatte ich keinen Bock, es zu lesen, um es zu lesen. Ne, dann habe ich mir gedacht, dann kassiere ich hier lieber den bösen Spruch, ja. Sondern ich habe gemerkt, dass es genau, wie du schon sagst, es ist ein fortgeschrittenes Buch. Und was ich an dem Buch mag, ist, ich benutze schon seit Ewigkeiten die Shell, aber ich wusste einige Dinge einfach nicht. Manchmal sind es nur Details. Aber wenn du es dann da nochmal erklärt bekommst, es hat mich gefesselt und ich hatte richtig Bock, es durchzuarbeiten. Und dann bin ich einfach langsamer, weil mir dann halt dieser Praxisanteil wichtiger ist, weil ich möchte das Wissen rausziehen und hoffe, dass ich dann so ein paar Sachen in meinen Alltag integrieren kann, dass ich mit der Shell so ein bisschen noch produktiver werde. Das Linux hätte man sich meiner Meinung nach im Buchtitel sparen können, fand ich jetzt nicht so wichtig, weil Shell ist, also, ne, also ob ich jetzt Mac OS
Ja,
X oder
ja.
Linux habe, fand ich jetzt, zumindest soweit ich gekommen bin, nicht so wichtig. Und ich fand es mega. Und wenn ihr so auf diesem Level seid, dass ihr so ein bisschen in der Shell rumhackt, aber euch dann noch das Gefühl habt, da ist noch mehr, ist das Buch eine super Empfehlung. Und ich finde auch von dem Preis, also ich habe die D-Punkt-Seite auf, das wäre 26,90 grad drin. Richtig gut.
Ja.
Tolles Buch, ja.
Ich weiß auch gar nicht, ob so Anfängerbücher, die Shell erklären, auch so in so Detailtiefe reingehen, wie die Shell funktionieren. Aber das liegt einfach daran auch, dass ich also Shell wirklich mit Hilfe von Google und beim Kollegen abschauen mir beigebracht habe.
Also meine Erwartung wäre schon, dass, keine Ahnung, in Linux kurz und gut oder so, das ist jetzt das andere Buch, was da empfohlen
Ja.
wurde, das mit drin steht. Aber es war bei mir genauso. Also irgendwann hatte ich Linux und dann am Anfang hat man sich das irgendwie zusammengesucht und ja, dann kommt der Rest und dann hat man irgendwann seine Befehle, irgendwann hat man seine History und macht immer so ein bisschen dasselbe. Aber das Beeindruckende ist halt diese ganze, dieses Verständnis zu haben, ne, von dem Input, den ich bekomme, wie ich den weiterverarbeiten kann und dann in einem anderen Tooling verwenden kann. Also finde ich richtig, richtig gut. Das kann ich wirklich bedenkenlos empfehlen, das Buch. Und wenn ich ihr wärt, und wie gesagt, so ein bisschen Basics Shell sollten schon da sein, aber ihr müsst jetzt nicht irgendwie die krassen Befehle schreiben, das könnt ihr danach. Würde ich jetzt das E-Mail-Programm öffnen? Nee, die Webseite, oder die For Review öffnen, auf Kontakt gehen und schreiben. Gib mir das Buch, bitte. Sofort. Nee, ich bin echt beeindruckt. Und deshalb, ich hoffe, da kannst du auch nachvollziehen, dass ich hatte halt einen anderen Ansatz, wie ich es gelesen habe, ne?
Ja, alles gut, alles gut. Also ich bin halt so eine, die dann halt konsumiert, abspeichert, da war was und wenn ich das brauche, dann wird nochmal nachgeschlagen.
Ja, also kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Bei dem Buch würde ich halt sagen, ist der praktische Anteil schon interessant und.
Ja, natürlich, aber wie gesagt, ich saß in der Bahn und
Ja, alles gut,
ja.
alles gut. Ist in Ordnung. Also ich musste mich ja nur rechtfertigen, weil ich eben
Ja, alles gut, alles
schon
gut.
böse angeguckt wurde.
Ab und zu mal darf ich dich auch mal aufs Korn nehmen.
Ja, ist alles notiert hier. Kommt, ne? Kommt ins Klassenbuch.
Ja,
Ja.
ja. Ja. Naja, ich habe noch keine gelbe Karte bekommen, aber
Nee,
alles
da bin ich ja gerade so grad dran vorbeigeschwappt, weißt du? Das ist jetzt mit Argumentation gegenüber dem Schiri. Aber ich hab doch gelesen, aber ich bin da langsam, weißt du? Und älter als ein Kind, ja.
Ja, das ist so, Kind ist immer die Standardausrede für alles dann.
Ja, das liegt aber daran, dass das echt eine sehr gute Ausrede ist, weil
Ja, ich weiß.
die schaffen Realitäten.
Ja, alles gut, alles gut.
Ja, sehr schön. Also, ich würde sagen, klare Empfehlung von uns. Wenn wir noch große Klassiker hätten, dann hätte ich sogar gesagt, das könnte man sogar in dieses
Ja, das
Buchregal
habe ich mir auch
eben,
schon
ja.
überlegt. Und die Frage ist halt, ob wir das auch noch auf unsere Webseite packen als großen Klassiker.
Können wir machen, wenn wir das jetzt sagen. Und wir sind ja die Jury, die das beschließen kann. Ich würde sagen, das ist ein
Ja,
großer
aber ich
Klassiker.
war ein Vorschlag, du musst ja auch ja dazu sagen, ne? Ich kann ja nicht alleine so entscheiden.
Also es ist natürlich ein junger Klassiker, weil das jetzt noch ein relativ junges Buch ist, aber ich würde sagen, es ist definitiv eines der Bücher. Also für alle, die dieses Problem kennen, dass man nach fortgeschrittenen Büchern sucht. Ich muss nicht zum 500. Mal Hallo Welt sehen oder sowas. Das ist genau dieses Level. Und das holt euch ab. Wenn ihr dieses Bedürfnis habt, fortgeschrittene Bücher zu lesen, ihr kommt sonst auch auf das Level, was ihr für das Buch braucht. Ist jetzt nicht, dass das Rocket Science ist, was da drin ist, ne? Ja, hat sogar der JavaScript-Entwickler geschafft, dann. Und die Java-Entwicklerin, ne? Also von daher. Ja, ich bin dafür. Ist ein großer Klassiker hiermit.
Okay, somit
Ja.
Tonton Stempel. Vielen Dank nochmal an der Stelle an D-Punkt.
Genau. Nächstes Buch müssen wir noch besprechen, was wir als nächstes machen.
Ja, aber nicht zur nächsten Folge, das kann ich euch jetzt schon sagen.
Oh.
Oh.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und es geht wild weiter, denn wir kommen zu den Themen und die Ready for Review Stiftung hilft uns helfen. Arme Entwickler brauchen Support. Die haben wir ja vor einer Weile ins Leben gerufen, um der S. Parsec zu helfen, die plötzlich unter Windows arbeiten musste. Und haben wir auch auf Mastodon gemacht. Und da kam meiner Meinung nach echt sehr, sehr gutes Feedback raus. Das fand ich. Ne,
Ja,
ich habe mich
also
gefreut, dass
genau,
ich
genau.
weiterhin in meiner Mac-Welt bin, aber ich fand's
Genau,
cool.
genau, genau. Alles gut, alles gut. Und also ich auch an der Stelle kann ich von SOS.P. sagen, vielen, vielen Dank fürs Feedback. Der arme Entwickler wird aber davon leider nichts umsetzen können, aber das ist so, dazu kommen wir gleich später. Und ja, also wir haben einmal auf Mastodon Feedback bekommen dazu, auch per E-Mail. Und verlinken wir, also Mastodon verlinken wir. Und ja, also das wurde halt bestätigt, ja, also mit Windows Linux Subsystemen ist kommt da Linux-Feeling auf. Aber sobald man zum Beispiel Docker Desktop und WSL benutzen möchte, dann braucht halt Windows halt unheimlich viel RAM. Da, ja, aber das ist halt, ich meine, ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist, aber wo ich das mich mit Docker Desktop unter Windows beschäftigt habe vor 2, 3 Jahren, da war das ja so, dass nochmal eine VM gestartet worden ist, um da Docker laufen zu lassen. Also, dass es dann mehr RAM braucht, das ist irgendwie, liegt in der Natur der Sache. So, was ich aber sehr lustig fand von Stefan, der meinte so, hat gefragt, ob produktiv im Kontext von Windows nicht ein Teekessel fort ist.
Ja, vielleicht.
Ja, und naja, und sein Rat war halt, auf jeden Fall das WSL 2 zu benutzen, das vermindert die Schmerzen, aber das ist halt alles ein bisschen imperformant, weil das halt nochmal mit Windows ist. Das Witzige ist, ich habe ja erzählt, dass ich auf Java Forum Stuttgart halt einen WSL-Vortrag gehört habe. Und der interessante Teil war gewesen, dass sie halt Performance-Tests gemacht haben für solche Builds-Durchläufe. Einmal unter Native Windows und dann unter WSL 2. Und die haben halt eine Performance-Steigerung von 80% gehabt. Das heißt, die Builds waren 80% schneller unter WSL 2 als unter Windows Native.
Ui.
Und da frage ich mich so, also man müsste es wahrscheinlich nochmal einen Vergleich machen mit einer richtigen Linux-Kiste. Aber da frage ich mich so langsam, ob das Windows nicht langsam halt wirklich so ein zum Linux wird, ne?
Ja.
Also, keine Ahnung. Also das ist halt, also WSL 2 scheint Mittel der Wahl sein. Dann der liebe Marco hat auch uns auch ein Feedback gegeben bei uns im Discord. Und er hat experimentiert mit GUI-Apps. Das funktioniert wohl auch wunderbar, aber das struggelt auch da ein bisschen damit mit dem Setup. Das wurde halt auch mal auf den Vortrag auch vorgestellt, aber du hast halt gemerkt, okay, das war nicht Native Windows-App, sondern da hast du, also es sah von der UI nicht schön aus, aber prinzipiell soll das halt funktionieren. Aber ich frage mich so bei dem ganzen Aufwand, ne? Wenn du versuchst, das alles Linux-App da zum Laufen bringen, warum du nicht dann gleich das Original benutzt? Das ist so, für mich immer so eine Frage halt an der Stelle. Und, den coolen Tipp habe ich bekommen per E-Mail. Ist ein anonymer Tipp, weil ich kann auch verstehen, warum der anonym bleiben möchte. Denn diese liebe Person benutzt den Windows-Maschine nämlich als Port-Forwarding, um halt dann die Arbeit auf dem Mac zu machen. Und das funktioniert dann auch nur, wenn man Admin-Rechte hat auf einer Windows-Maschine. Und also ich fand das mega, also das ist so einfach nur durchschleifen. Ich glaube, das wird wahrscheinlich auch von Compliance nicht so ganz legal sein, deswegen kann ich absolut nachvollziehen, dass die liebe Person da auch anonym bleiben möchte. Und was ich auch so cool fand als Rat und ja, ich weiß, dass es nicht ernst gemeint ist, und wenn irgendwann das Lüftergeräusch des Intel-Maschinen einen auf den Keks geht, dann wird es Zeit, das Projekt zu wechseln. Und ich kann das nachvollziehen. Ja, das ist halt, ja, ich glaube, die Mac-User kennen das nicht mehr mit Lüftergeräusche. Kennst du noch das, wie so ein Lüftergeräusch sich anhört?
Ich weiß gar nicht, ob einer verbaut ist. Also, das muss man jetzt sagen, ich privat nutze ja ein MacBook Air. Da ist keiner verbaut, soviel ich weiß. Auf jeden Fall, oder sonst habe ich ihn noch nie gehört. Und bei den Pro-Dingern ist ein Lüfter drin, aber das habe ich auch nicht gehört. Nee, es passiert nicht. Also, das
Das,
ist.
also deswegen.
Und ich kann es einfach nicht verstehen. Lass die Leute doch auf den Kisten entwickeln, die sie nutzen möchten. Was bringt denn der Rest? Also, weißt du, du baust dir eigentlich damit immer nur eine Schatten-IT auf, weil irgendwo hast du auch in der Windows-Firma den einen Linux-Nutzer und der macht dann Port-Forwarding und macht, richtet keine Ahnung was damit an. Ja, muss ja nur irgendwie versehentlich was
Ja.
falsch machen. Das ist so überflüssig, ne? Ich habe auch schon gesehen,
Ja, so
Unternehmen,
2000er, ne?
ja,
Ja.
aber ich habe es genauso auch gesehen, ne? Firmen geben dir irgendwie die Hardware und sagen dann, ja, aber du darfst es nicht privat nutzen, überhaupt nicht. Und dann sind da Leute, die sagen, ja gut, aber jetzt die Programme, ne, jetzt am Mac zum Beispiel, die ich mir jetzt schon gekauft habe, die muss ich jetzt nochmal kaufen, damit ich die auf diesem Gerät nutzen kann oder ihr bezahlt mir die. Das ist alles so überflüssig. Und dann lieber den Leuten dabei helfen und sie enablen, dass ihre Rechner sicher und abgesichert sind. Da spricht ja auch nichts gegen irgendeine Form von Remote-Management. Aber eine gewisse Freiheit braucht man. Ich verstehe immer
Ja,
nicht,
ja.
die Leute, die Business-Prozesse implementieren, dass man denen sagt, du darfst aber jetzt hier nur den Billighammer aus Gummi nehmen. Ja, und das ist nichts Gebäsche gegen Windows, wenn man mit Windows produktiv ist und dann ein Setup hat, das funktioniert. Ne, also wenn man jetzt sagt, okay, ich kann WSL 2 nutzen und das ist okay und dann kann ich auch vielleicht Windows-Sachen machen, weil ich noch irgendwas mit C-Sharp oder so mache, ist ja aber .NET ist ja alles okay. Aber der andere Mist, das ist so. Also ich glaube, dass darüber mehr Schaden entsteht und mehr Angriffsvektoren entstehen, weil Leute irgendwie versuchen, da drum herumzukommen, als dass es dann irgendwie was bringt.
Genau, also es anscheinend scheint ja WSL 2 halt das Vehikel zu sein, um halt auf Windows produktiv zu werden. Zumindest wenn du aus der Mac- und Linux-Welt kommst. So, aber unsere arme SP-Person, sie hat ein Windows ohne WSL 2. Und jede Software, die installiert werden möchte, muss erstmal ein Ticket gestellt werden. Und ohne Adminrechte. Also sind alle Tipps leider wertlos.
Weißt du, kennst du diese Kung-Fu-Filme, wo der Meister hingeht und die eine Hand auf den Rücken legt und dann mit einer Hand freiwillig kämpft, ne? Und das fühlt sich so an, als wärst du der Anfänger gegen den Meister und der Meister bindet dir die Hände auf den Rücken und sagt, ja, jetzt lernst du kämpfen, ja? Also das ist total. Es ist total Banane. Das ist,
So, jetzt kann man natürlich sagen, warum tut sich diese Person das halt an, ne? Ich meine, das ist halt ein Projekt, wo es geht halt darum, als Auftrag Entwicklungsprozesse zu sich anzuschauen und halt zu optimieren. Und naja, dann haben wir jetzt einen Fall gefunden, einen Use Case schon mal gefunden, was verbesserungswürdig ist.
ja.
Aber ja, das traurig, aber sowas gibt es noch.
Ja, das Positive bleibt aber, das Feedback fand ich wirklich sehr gut. Ne?
Genau.
Also das steht findet ihr ja auch über die Shownotes nochmal, da lohnt sich das durch die Threads durchzugehen, da waren sehr gute Hinweise dabei. Und Port Forwarding würde ich jetzt mal nicht offiziell hier empfehlen. Aber ich kann verstehen, wenn man es dann am Ende macht. Ne? Ja.
Naja, auf jeden Fall, also nochmal vielleicht nochmal zur Einordnung. Wenn ihr Windows-User seid und euch damit super zufrieden seid und so wohl fühlt, okay, geschenkt, ich meine, dann ihr benutzt auch einen Macintosh, auch alles in Ordnung, ja? Und es ging halt jetzt wirklich darum, du kommst aus der Linux-Welt oder Macintosh-Welt und darfst Windows benutzen, wie richtest du dich da ein?
Es ist, jeder wählt sich seine Hand, sein Werkzeug, ne? Also das ist ja auch vollkommen okay. Ich kann da nichts, wenn ich produktiver unter Windows bin, ne, warum sollte ich mir Linux antun? Oder ein Mac macht gar keinen Sinn. Und ich glaube, man hat irgendwann seine Werkzeuge und dann soll man das nehmen, womit man am meisten Spaß hat, womit sich am wohlsten fühlt, womit du weißt, am besten zu arbeiten weißt, ne? Und alles andere ist eine unnötige Verkomplizierung. Für mich heißt es übrigens in solchen Gesprächen, wenn man ne, mit Kunden und so spricht, immer ist es eine wichtige Frage für mich. Hey, was ist die Hardware? Ne? Und wenn es dann heißt, ja, du kriegst hier so einen tollen Windows-Rechner, dann.
Ja, also natürlich wurde diese Frage in dem Gespräch auch gesprochen, aber das war, hieß der Auftrag war gewesen, Entwicklungsprozess zu optimieren und dann, ja gut, dann nimmst du halt alles mit und dann musst du erstmal durch Teil der Tränen halt gehen.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das war unser Thema heute und wir haben seit langem mal wieder einen Termin.
Genau. Also, wenn ihr den lieben Daniel und die liebe Sandra live und in Farbe und in 3D erleben wollt, dann habt ihr die Möglichkeit vom 5.9. bis zum 7.9. auf den Herbst Campus. Dann haben wir eine neue Challenge miteinander, nämlich zusammen einen Talk zu geben. Wir werden Stickers dabei haben und einen coolen Talk. Der wird mega. Und ja, ich freue mich mit Daniel auf die Vorbereitung
Ja, da
und auf
ist.
die auf.
Ja. Ich sag mal so, es sind noch zwei, drei Folien fehlen noch.
Also ich behaupte ja immer, wir sind fertig.
Ja, also grundsätzlich reicht es. ja, aber und auch ansonsten, wir sind auch mal zwischen den Talks irgendwo zu finden und ja,
Genau.
das wird gut.
Wenn wir nicht an den Talk arbeiten. Aber ich glaube, wir sind dann gleich am ersten Tag dran, ne?
Ja, aber das ist das Problem. Oder das Gute. Also ich fand ja, das war ja für mich auf der EnterJS so das Schlimme, wenn du so am zweiten Tag fast am Ende dran bist. Ich meine, du warst ja noch später dran. Ich kann dann die Konferenz nicht so richtig genießen. Und so ist halt ersten Tag und wir sind dann abends. Wird lustig, ja. Und dann ist auch rum und am nächsten Tag ist einfach nur entspannt Konferenz. Da haben wir viel Zeit, Kaffee zu trinken, Mate mit euch zu trinken, zu quatschen und ja.
Ich würde dann auch nochmal noch ein Gastspiel noch bei der JUG Nürnberg geben, wenn ich schon mal in Nürnberg bin. Und das heißt, da habt ihr auch nochmal eine Gelegenheit, nochmal Nachschlag zu kriegen. Aber ich würde euch empfehlen, den Talk von Daniel von mir zu sehen, weil das ist dann, der wird mega.
Ja. Feuerwerk.
Genau. Nur für euch.
Oh ja. Kommen wir zu unserer Lieblingskategorie.
Die wäre.
Konsum. Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und es geht los, mit einer neuen Tastatur für Sandra.
Ja, eigentlich wollte ich mir eine neue Reisetastatur kaufen, aber die fand ich so schnieke, dass ich jetzt die ausgetauscht habe. Und zwar habe ich mir eine Keychron K3 geholt mit Braun-Switches. Ist eine Low-Profile. Und ja, mit bunt Blinky-Blinky. Und ja, gefällt mir. Natürlich ist vom Trefferquote her ist eine 75%. Das heißt, ich muss mich da ein bisschen nochmal dran gewöhnen. Und ich musste auch die Funktionstaste nochmal umpacken. Das war unter Linux nicht so einfach wie eine Anleitung. Da musste ich ein bisschen Shell-Voodoo machen. Aber das würde ich euch nochmal auch in die Shownotes packen, wie ich das im Endeffekt gemacht habe. Und ja, bisher bin ich da ganz gut angetan. Und ich habe die Variante, die Hot-Swap-Variante geholt. Das heißt, gegebenenfalls könnte ich auch nochmal die Switch nochmal austauschen. Ja, und. Bisher, also ich habe noch keine Buchhaltung gemacht. Vielleicht will ich dann den Numpad vermissen, aber so jetzt in der täglichen Arbeit passt das wunderbar.
Ja, tolle Tastatur, kann ich nur zu gratulieren.
Dankeschön. Und du hattest Zeit zum Podcast hören.
Ja, das habe ich eigentlich immer. Ich habe sogar ein paar andere jetzt noch mal auf der Liste, die ich vielleicht später noch mal vorschlage. Was ich aber empfehlen möchte, ist der Podcast Code zum Kaffee. Und darüber bin ich eigentlich über Umwege gestoßen, weil da ging letztens irgend so eine iPhone-App durch meine Bubble, die so also Geburtstag und sowas anzeigt und einem dabei hilft, ich glaube, so Geburtstagsgeschenkideen und sowas zu sammeln. Ich bekomme es gar nicht so richtig zusammen, weil ich brauche es nicht. Aber da bin ich halt geguckt, wer entwickelt das denn? Und das waren dann so zwei, die auch einen Podcast haben, Code zum Kaffee. Und das ist so ein richtig netter, kleiner Plausch von zwei Entwicklern, die halt übers Programmieren reden oder mal, wie sie zum Entwickeln auch gekommen sind. Ist jetzt bei den Folgen, die ich gehört habe, war das jetzt nicht so Swift oder Objective-C lastig, dass man das nicht hören konnte, sondern es war so nette Entwickler reden halt, tauschen sich so ein bisschen aus. Sehr angenehm zum Hören. Und wenn ihr solche Runden mögt, ne, so sind auch nicht so lang die Folgen, solltet ihr denen mal eine Chance geben. Ja, und du hast noch eine App mitgebracht.
Genau, die App NewPipe und was steckt dahinter? Das ist eine Alternative für YouTube. Und das Positive ist, das hat halt Funktionen, was die Original-YouTube-App nicht hat, wie zum Beispiel das Video halt im Hintergrund laufen lassen. Also wenn das halt Vortrag ist, wo ihr eigentlich nur die Tonspur hören wollt, dass ihr dann halt das nach hinten dort tun könnt, auch was ausmachen könnt, dann läuft das halt weiter. Die Algorithmen sind auch abgeschaltet, das heißt, ihr werdet auch nicht von komischen YouTube-Algorithmen halt genervt. Und man kann halt das auch rausswitchen, das heißt, ihr habt so ein Embedded Windows dann, was ihr da sehen könnt und nebenbei was anderes machen könnt auf dem Tablet oder auf dem Handy. Also fand ich jetzt eine coole Bereich, gute Alternative zu der YouTube-App. Ist jetzt gerade meine Standard-App für YouTube.
Genau, gibt es aber nur für Android.
Oh, okay, das ist ein guter Punkt.
Hat nämlich
Das habe
schon
ich nicht
gesagt.
nachgeschaut. Danke dir.
Ich habe auch noch was mitgebracht und passenderweise nur für iOS. Oh, jetzt muss ich mal gerade parallel gucken, wie die andere App heißt. Die habe ich nämlich hier schon mal genau vorgestellt. Working Copy. Working Copy, die ist jetzt nicht die App, die ich vorstelle, sondern die ich vorher mal vorgestellt habe, ist ein Git-Client fürs iPhone. Ein sehr mächtiger, der sich super ins Betriebssystem integriert, der eigentlich alles an Funktionalitäten, die das Betriebssystem so bietet, nutzt. Ne? Also man hat zum Beispiel über die Dateien-App Zugriff auf die ausgecheckten Ordner und kann dann damit arbeiten, kann mit jedem Editor Dateien bearbeiten und sowas. Und die bieten halt die Git-Funktionalität die zusätzliche an. Und vom selben Entwickler ist eine App gekommen, die heißt S3 Files. Und die nutzt, erlaubt quasi S3 Buckets in sein Betriebssystem zu integrieren und einzuhängen in seine Dateien-App. Und alle, also das scheint ein Protokoll dahinter zu sein. Jetzt fängt mein gefährliches Halbwissen an. Es ist nicht nur AWS S3, sondern es gibt auch noch andere Anbieter, die da genauso angeboten werden können. Und das heißt, dass ich meine Buckets, wenn ich welche habe, einfach bequem am iPad oder am iPhone wie einen normalen Ordner ansprechen kann über die Dateien-App und damit synchronisieren kann. Was für mich zum Beispiel super praktisch ist, bei Herr Zentes will's wissen, weil die Folgen liegen momentan im S3-Bucket. Und während ich mich vorher dann immer irgendwie damit beschäftigen musste, wie ich die Folge da hochgeladen habe oder dann über die Web-UI gegangen bin, ist es jetzt gerade wirklich so, dass ich die Folge einfach bei mir am iPad bearbeite und danach schiebe ich die in den Ordner rein und dann wird sie hochgeladen, alles ist gut. Und das klappt hervorragend und gut und stabil. Das klappt so gut, dass man sich gar nicht mehr so viele Gedanken drüber macht, weil es einfach gut integriert ist. Ist eine schöne App. Also wenn ihr da auch mit S3 Buckets arbeitet und dann über eure mobilen Geräte darauf zugreifen wollt, S3 Files ist was sehr Feines.
Mega.
Ja, dann es geht
Und wir
weiter.
bleiben im
Es
Macintosh-Universum.
gibt heute nur schön Apple. Ja, das nächste aber bald auch für andere. Und zwar der liebe Oliver, schönen Gruß, hat sich riesig gefreut, denn seine Notizen-App Bier ist aktualisiert worden auf Version 2. Hat auch mehrere Jahre gedauert und es ist wirklich primär, sag ich mal, eine Notizen-App, die dir erlaubt, Markdown zu schreiben. Ja, also sie legt Markdowns-Dateien auch für dich sonst ab, wenn du das möchtest. Und die ist extrem gut gemacht und durchdacht. Also es muss ich sagen, auch auf dem iPhone ist es sehr angenehm, da Markdown-Dateien zu legen. Die haben so ein Custom-Keyboard erstellt, was man dann immer benutzen kann. Und haben tolle Themes, also es ist auch wirklich, sieht sehr gut aus, die Notizen, die man so lesen möchte. Und ist eine sehr, sehr schöne Notizen-App. Hat inzwischen auch so Funktionalitäten, dass Notizen untereinander verlinkt werden können, also Markdown-Dateien, ne? Das heißt, man kann so Obsidian-like auch mal Verlinkungen da haben. Und die kam vor ein paar Wochen, ging die so ein bisschen rum. Habe ich dann ausprobiert. Ich habe mir jetzt auch den Pro-Account geholt für 2 € noch was im Monat, wo primär für mich wichtig der iCloud-Sync gekommen ist, damit ich meine Geräte alle synchronisieren kann. Gibt es für den Mac, gibt es für iOS und iPadOS, also kann ich auf allen Apple-Geräten nutzen. Und sie arbeiten gerade dran, dass das Ganze auch über eine Web-Oberfläche erreichbar ist. Also damit auch andere Nutzer angesprochen werden können und das nutzen können. Also es wirklich ist unter iOS, hat auch mehrmals die erste Version Apple Design Awards gewonnen, ist eine sehr schöne tolle App. Und wie gesagt, das Highlight ist dieser Editor mit den Markdown-Dateien, weil nur der Absatz, in dem du gerade bist, da siehst du überhaupt das Markdown. Der Rest ist richtig gerendert, sieht also wirklich sehr gut aus. Und ist gerade so meine Notizen-App der Wahl. Ich habe erstmal den Pro-Account nur geklickt, da um es richtig ausprobieren zu können. Kannst du einen Monat kostenlos, glaube ich, machen. Oder 2 Wochen. Muss man mal gucken. Und war eine Empfehlung vom Oliver, habe ich aufgegriffen. Tolle App, kann ich empfehlen. könnt ihr euch unter iOS auch mal angucken, wenn ihr gerne Notizen in Markdown schreiben wollt. Ja, oh, es geht noch
Super.
weiter.
Ja, Mensch. Weiter geht's.
Ja, das ist auch wieder was. Habe ich fast vergessen, dass ich es installiert habe, weil es so gut ist. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, ist Reddit gerade im Internet, hat sich unglaublich beliebt gemacht mit dem Umgang mit den Third-Party-Apps. Und für mich war dann zum Beispiel das Problem, dass mein Reddit-Client der Wahl Apollo nicht mehr nutzbar war. Ich muss aber, oder was muss ich, möchte ab und zu auch noch auf Reddit Sachen nachgucken. Und was bei Reddit im Web unglaublich nervig ist, ist, dass wenn man irgendwo drauf geht, er einem jedes Mal erstmal sagt, hey, willst du nicht vielleicht doch die App runterladen? Und dann sage ich mir jedes Mal, nein, ich habe einen Browser, das klappt auch wunderbar und dann habe ich nicht eure komische App dazwischen. Und dann gibt es, unter iOS ist das halt auch eine App, aber es ist eigentlich nur eine Browser-Erweiterung, die heißt Syncit. Und die macht diesen ganzen Kram weg. Ja, ich glaube, die macht auch Werbung teilweise weg. Auf jeden Fall ist die Reddit-Nutzung im Safari am iPhone um Welten besser, weil diese ganzen doofen Pop-ups nicht mehr kommen. Und es hat mich so gefreut und es hat, ne, also ich bin jetzt nicht jeden Tag auf Reddit, aber schon ab und zu mal, war eine Verbesserung der Lebensqualität und läuft halt im Hintergrund. Ne? Also ihr installiert die App, richtet die einmal ein als Erweiterung und danach ist das Ding egal. Aber jedes Mal, wenn man drauf geht, freut man sich, weil man gewisse Dinge nicht sieht. Puh, das war jetzt. Ich bin jetzt quasi durch. Nee, auch nicht ganz. Ich bin nachher nochmal dran. Ich dachte schon, ich könnte jetzt schon Feierabend machen. Aber Sandra, du hast noch ein Spiel entdeckt oder wiederentdeckt.
Na, eigentlich habe ich drei Spiele mitgebracht. Und zwar habe ich das ein Spiel für zwei Leute. Halali. Halali, genau. Und zwar, wenn ich meine Oma besuche, bringe ich gerne mal meine Brettspiele mit. Und habe ich mal was für zwei Personen rausgesucht. Und dann habe ich das, das war mega. Und zwar, es geht halt, es sind zwei Fraktionen. Einmal die Jägerfraktion und die Tierfraktion. Im Sinne von, die Menschenfraktion ist halt Jäger und Holzfäller. Und die Tierfraktion sind Bären und Füchse. Und die müssen sich gegenseitig jagen und gefangen nehmen. Und wer die meisten Punkte halt hat, dann hat halt gewonnen. Super kurzweilig, super spannend. Ich habe das mit meiner Oma sehr gerne gespielt. Und habe ich ein bisschen dann recherchiert. Und das war mal in den 70er Jahren voll in. Man nannte sich Jagen und Fangen. Und das wurde halt wurde vom Kosmos Verlag halt vor ein paar Jahren nochmal wieder aufgelegt. Und das ist halt cool. Das heißt, du hast halt einen Wald, wo du halt Plättchen hast. Die sind halt umgedreht. Und die hast halt, wenn du dran bist, heißt ein Zug von wegen Plättchen aufdrehen oder deine Figuren halt, die abgebildet sind auf den Plättchen, die umgedreht sind, halt nach bestimmten Regeln halt zu bewegen und halt den Gegner halt einzufangen, beziehungsweise neutrale Teilnehmer halt auch einzufangen. Ja, und dann heißt, ja, das ist halt dann spannend. Das heißt, du musst halt entscheiden, bewege ich mich? Wie bewege ich mich strategisch oder decke ich halt Plättchen halt auf? Ja, und so sind alle Plättchen aufgedeckt, ist halt das Spiel zu Ende. Und da wird halt, halt die Punkte zusammengezählt. Und jede Fraktion hat dann auch so besondere halt Fähigkeiten, die dann halt, du dann halt einsetzen kannst oder nicht. Für zwei Personen auf jeden Fall super kurzweilig, um halt regnerischen Nachmittag halt zu bedienen.
Klingt gut.
Genau. Ja, und wir waren segeln gewesen. Da haben wir auch das passende Kartenspiel dabei gehabt, nicht Port Royal. Und da geht es halt darum, also eigentlich so eher so zu draften. Also du musst halt versuchen, Geld zu verdienen, Leute anzuheuern, wie zum Matrosen, Piraten oder halt Gouverneur bestechen. Und damit halt Erfahrungspunkte sammeln und der am Ende den meisten Erfahrungspunkte halt damit gewinnt. Und das kriegst du halt entweder, versuchst du halt Geld zu verdienen, indem du halt Handelsschiffe nimmst, um Geld zu verdienen, oder du heuerst halt Leute an, um halt diese Erfahrungspunkte halt zu sammeln. Und da gibt's halt auch noch solche Expeditionskarten, die du mit Hilfe von bestimmten Personen halt einsammeln kannst, um halt auch diese Erfahrungspunkte zu sammeln. Und das war halt auch ein kurzweiliges Spiel mit diesen Segelhafen-Feeling. Und das war halt am Abend halt eine kurzweilige Geschichte, um das halt abzuspielen. Und so ist auf jeden Fall einfach zu gespielt, einfach erklärt und halt, wenn man auf Reise ist, wunderbar mit, weil du nur Karten halt brauchst.
Ach so, ja. Klingt gut, ja.
Ja, und last but not least, wir haben ein paar neue Terraforming Mars Erweiterungen ausprobiert. Und zwar einmal Preludium und Helias und also einmal die Erweiterung Pledium und die Erweiterung Helas Elysium. Bei Preludium ist das so, dass sich dann nochmal ein neue Spielmechanik reinkommt. Das heißt, du hast neben deinem Unternehmen, also Terraforming Mars haben wir ja schon mal besprochen, also ich würde jetzt die Grundregel jetzt nicht nochmal erklären. Wir werden nochmal die Folge halt verlinken. Nur bei Preludium ist halt so, dass du jetzt nochmal eine Zwischenphase hast am Anfang. Du hast ja dein Unternehmen, wo du halt Anfang hast, und dann kriegst du nochmal zwei Boni, die du aussuchen kannst, wo du nochmal irgendwie mehr Effekte kriegst gleich am Anfang oder bestimmte Aktionen machen kannst oder halt mehr Geld oder mehr Rohstoffe halt sammelt, um das den Spielbeginn ein bisschen zu beschleunigen. Und bei Helas Elysium sind halt neue unter neue Aktionskarten halt dazu gekommen, um halt ein bisschen die Spieldynamik. Fand ich, also diese Preludium-Erweiterung hat, glaube ich, den Spielbeginn bisschen verschnellert, weil du halt schneller halt auf diese schneller auf Aktionen kommst, weil du auch mehr Geld hast und deine Anfangsparameter sich halt verbessern. Von daher fand ich eine gelungene Sache. Ist für Leute, die halt gefühlt alle Karten schon kennen, auf eine wunderbare Erweiterung. Was ich jetzt, weil ich jetzt mehr auf Geschäftsreise war, auch gespielt habe, war die Solo-Herausforderung für Terraforming Mars. Und meine Brettspielgruppe hat jetzt Angst vor mir, weil ich die Solo-Herausforderung jetzt in 6 Mal in Folge erfolgreich durchgespielt habe und festgestellt habe jetzt online, dass die Strategie bei der Solo-Herausforderung auch sehr gut auch in Gruppenspiel einsetzbar sind. Und ich habe denen schon gesagt, also wenn ich das nächste Spiel gewinne, dann ist Terraforming Mars für mich durchgespielt.
Dann brauchst du noch weitere Erweiterungen, damit du wieder.
Na, ich glaube, es gibt, glaube ich, keine Erweiterungen mehr.
Ich weiß nicht genau, welche du alle hast, also es gibt hier schon ein paar.
Ja. Ja, also ich rede jetzt nicht von Erweiterungen, wo du nochmal andere Tableau kriegst, ne, die ein bisschen gefestigter sind oder sowas. Also das, ja.
Ja, es gibt auch mit
Ich glaube,
anderen
da.
Planeten und all sowas. Also es gibt ja noch weitere Erweiterungen, um das Spiel zu erweitern. Nicht, ich meine jetzt nicht.
Ja, stimmt, das war auch bei diesen Helas und Elysium, aber das habe ich gut, dass du mich daran erinnerst, habe ich vergessen, neben diesen neuen Karten konntest du auch andere Brettspiele, also andere Planeten, wurde der Planet halt ein bisschen anders aufgebaut ist. Aber ja. Aber von der Spielmechanik an der Stelle hat sich da nicht viel geändert.
Ja.
Gut, und du hattest Zeit, Comics zu lesen.
Ja, und ausnahmsweise stelle ich mal wieder einen vor, weil ich war richtig begeistert. Sonst hättest du ihn jetzt bekommen, dann hätten wir ihn wahrscheinlich in ein, zwei Folgen vorgestellt. Ich habe vor einer ganzen Weile erwähnt, dass der Splitter Verlag die Teenage Mutant Ninja Turtles Comics wieder rausbringt. Und für mich war Teenage Mutant Ninja Turtles, als ich jünger war, halt die Comics-Serie, die so ein bisschen quatschig war. Aber ich habe halt gelernt, dass es da als Grundlage Comics gab, die schon sehr erwachsen sind. Und The Last Ronin ist quasi, das ist der Comic, den ich jetzt auch vorstellen möchte, das ist der Abschluss dieser Geschichte. Ja, also das ist bis jetzt, vielleicht kommt hier noch was, wer weiß, der Abschluss dieser ganzen Geschichte, wo es darum geht, dass in einer fernen Zukunft nur noch ein Turtle lebt. Und den Kampf gegen den Foot-Clan angeht und auch beenden möchte. Und ja, jetzt sagt man, okay, da waren noch eigentlich 4 Turtles. Ja, und dann erfährt man halt, was passiert ist in der Vergangenheit. Ja, es ist auch am Anfang gar nicht klar, welcher Turtle da unterwegs ist. Das dauert so ungefähr das erste Kapitel, bis man das herausfindet. Und es wird sehr gerne verglichen mit einem anderen Klassiker bei den Comics, damit wir auch ein bisschen Batman drin haben, nämlich The Dark Knight Returns. Das war nämlich damals so der Batman-Comic, der quasi diese Figur des Batman so definiert hat, wie man ihn jetzt kennt. Und ja, es ist eine sehr, sehr gute Story. Ich habe gemerkt, dass ich die anderen Comics nicht kenne. Die kommen jetzt auch im Splitter Verlag raus. Der erste Sammelband kommt erst im Dezember, ne, mit den ersten Geschichten. Also da fehlt mir ein bisschen Hintergrund, was ich auch aus meiner Kindheitserinnerung nicht mehr hatte. Aber es ist eine schöne Geschichte, es macht Spaß zu lesen. Es hat eine interessante Entwicklung, sowohl in der Vergangenheit, weil man will ja wissen, was passiert ist, als auch jetzt in der Gegenwart, wo dann quasi die Geschichte weitergebracht wird mit neuen Charakteren teilweise. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Ist schon ein etwas dickerer Band, aber ich habe den an zwei Abenden entspannt durchgelesen und war richtig angetan. Kann ich sehr empfehlen. Und Sandra, ich bin mir fast sicher, dir wird's gefallen.
Ja, ich bin gespannt auf den Samstag.
Übrigens muss man auch noch sagen, Splitter hat da sich richtig Mühe gegeben. Da ist ein Lesezeichen mit dabei und da sind noch so Karten mit dabei mit Artwork. Das sieht richtig toll aus und ich freue mich sehr, das irgendwann bei mir im Regal stehen zu haben. Das ist ein toller Band, ja.
Ja, mega. Ja, dann hätten wir es geschafft für heute.
Juhu!
Ja, wenn euch die Folge gefallen habt, gefallen, ach ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gerne Feedback bei Mastodon, Discord, Kontaktformular, Brieftaube oder bei der Plattform eurer Wahl. Wir freuen uns darüber. Und ja, wenn ihr eine Anregung habt, auch gerne drüber. Wir sind für fast alle Schandtaten zu haben.
Genau, wir hoffen, es hat euch gefallen. Denkt dran, es gibt ein Buch zu gewinnen, also schnell das Kontaktformular öffnen und schreiben, es lohnt sich. Und ja, heute ist der 26. Juli, das war schon Folge 51. Wir hoffen, ihr habt noch eine tolle Zeit und wir freuen uns schon das nächste Mal. Bis dahin, tschüss, tschüss.
Bis dahin, tschüss.